Da sind wir wieder. Du bist wieder da. Hallo Benni, hallo.
Willkommen zurück, ich.
Ich heiße dich auch herzlich willkommen. Hier in Europa.
Du warst immer in Europa. Das habe ich nie verlassen.
Du hast nie Europa verlassen. In Deutschland, in Norddeutschland und in deinem Arbeitsleben. Herzlich willkommen zurück. Dein Urlaub ist vorbei. Man hat uns vor 2 Wochen hören können, wie wir eine kleine Ausgabe vom Strand gemacht haben, wo wir gar nicht selber am Strand waren. Das klang nur verblüffend ehrlich. Verblüffend ehrlich klang es so, als wären wir am Strand gewesen.
Das ist ein Magier des Sounds.
Genau. Wir haben Bilder im Köpfen von deinem Körper gemalt.
Wie der Krebs sie zwickt, die Körperteile.
Ich kann aber nicht so gut malen, deswegen hat es nicht so gut geklappt. Macht aber nichts. Du bist wieder da aus deinem Urlaub.
Ja.
Deine wilde Abenteuerreise. Ich habe zwar sehr, sehr viel, über das ich gerne reden möchte, aber ich bin trotzdem ein bisschen davon überzeugt, dass es heute eine Benni-lastige Folge wird, wo du ein bisschen von deinen Abenteuerreisen erzählen kannst.
Wirklich, willst du das? Ich hätte jetzt eigentlich gerade, wollte ich gerade Hanni ansprechen und sagen, liebe Hanni, es tut mir leid, ich könnte dir jetzt 2 Stunden lang krasse Abenteuer-Stories aus dem Abenteuerurlaub erzählen, aber dieser Podcast
ist nicht der richtige Ort dafür.
Da müssten wir uns schon mal treffen, um uns über Urlaube auszutauschen. Ich habe sehr viel tolle Sachen erlebt.
Ja, ich möchte gerne ein paar davon hören.
Ein paar davon hören.
Vielleicht nicht alles.
Vielleicht nicht alles.
Vielleicht so ein paar Highlights.
So ein Blitzlichtgewitter.
Ja, genau. So ein paar Bonbons.
Also die Sache an meinem Urlaub. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Herzlich willkommen zurück in Sorfing. Ich hoffe, es geht dir gut. Herzlich willkommen in meinem Keller. Ich hoffe, du hattest gute 3 Wochen ohne mich.
Ja.
Gut. Hast mich nicht vermisst, ne?
Manchmal ein bisschen.
Manchmal ein bisschen. Gut. Erstmal kann ich sagen, ich habe in meinem Urlaub sehr viel erlebt, was ich in diesem Podcast berichten könnte, auch unabhängig von Urlaubserzählungen.
Darauf habe ich spekuliert.
Aber, wie Captain Kirk sagen würde, ich habe nichts in mein Handy geschrieben.
Bewusst? Also
ich habe irgendwann gemerkt, dass ich es nicht tue.
Ja.
Und dann habe ich auch darauf verzichtet.
Okay.
Ich habe den Moment einfach genommen.
Und ärgerst du dich jetzt darüber oder war es die richtige Entscheidung?
Ich glaube, es ist okay. Denn ich habe schon mal festgestellt, ich habe sehr viel auch aus anderen Urlauben, das ist einfach dann so, als ob du aus so einem Teppich einen Faden nimmst. Das ist einfach nicht dasselbe. Deswegen werde ich jetzt versuchen, in einem einigermaßen knappen Urlaubsmonolog zu erzählen, wie bunt und vielfältig diese Reise war. Es begann damit, dass wir unsere Pläne kurz vor Abfahrt über Bord geworfen haben. Ursprünglich hatten wir vorgehabt mit 2 Nachtzügen, die wir schon benutzt hatten in der Vergangenheit und lieben gelernt haben als Reisemittel, weil wir nicht so gerne fliegen wollen.
Und auch schon gebucht hatten,
wollten wir von Hamburg nach Wien fahren, dort ein paar Tage in der Gegend verbringen und von Wien nach Split in Kroatien. Und das gleiche wieder zurück. Und ich hatte aber vorher 3 Wochen frei. Der Rest meiner Familie hatte schon 3 Wochen frei. Und die wollten noch vorher auf dem Campingplatz hier in Norddeutschland. Und du erinnerst dich, wir hatten nach dem wunderbaren Juni ein fürchterliches Sommerwetter.
Ja. Wochenlang Regen.
Also eigentlich ein gutes Wetter, was die Dürre angeht. Wir haben uns da rausgepaddelt aus der Dürre. In manchen Orten Europas hat man ein bisschen wirklich paddeln müssen, um an die restlichen aufgeweichten Habseligkeiten zusammenzukommen. Ich glaube, halb Slowenien ist untergegangen. Und deshalb haben die gesagt, scheiße, wir stornieren das. Wir stornieren auch unseren ersten Nachtzug und wir fahren einfach mit dem Auto drauf los. Und ein Zelt nehmen wir auch mit und wir können auch im Auto schlafen. Und dann sind die einfach losgefahren, aus dem Hamburger Regen weg.
Deine Frau mit den beiden Kindern?
Mit den beiden Kindern einfach allein und haben irgendwo gepennt im Auto. Dann sind die in die Sächsische Schweiz gefahren, was ja schön wird. Das sind die Details, die ich nicht erzählen muss. Dann bin ich dazugekommen. Ich fahre los. Hier, ich muss hier alles alleine fertig machen. Ich muss arbeiten. Zack, pack meine restlichen Sachen, steig in den Zug. Und das ist schon mal geil gewesen. Alleine mit dem Zug durch Deutschland fahren. Ich habe extra das Deutschland-Ticket genutzt und nicht den ICE. Mhm. Und bin von Hamburg über Schwerin, über Berlin, über Cottbus nach Görlitz gefahren.
Zu Michael Ballack.
Zu Michael Ballack, genau, das wusste ich auch über ihn noch. Das Einzige, was ich wusste. Über Gold. Schöne Stadt, aber vor allem war es geil, unterwegs zu sein im Zug. In Berlin. Ich bin in Berlin ausgestiegen, ich wusste sofort, ich bin in Berlin. bin zum Bäcker gegangen, wurde gleich Englisch angesprochen.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Geil.
Toll, ich mag das. Ich bin mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Ich bin auch dann so noch talkativer. Ich quatsch einfach die polnische Frau, die mit ihrem Kind da wartet und das Kind muss auf Klo. Und dann rede ich einfach mit der die ganze Zeit. Und es ist richtig, ich mache richtig viel Spaß.
Moment, das möchte ich verstehen, die Situation. Ihr habt zusammen gewartet auf
eine Bahn. Ja, das Kind musste auf Klo und die Frau hat immer gesagt, ja, halt noch aus, gleich kommt der Zug. Weil die kannte sich da nicht aus und wollte nicht das Klo suchen und den Zug verpassen.
Mhm.
Und das Kind hat aber schon richtig die Beine zusammengekniffen.
Und das hast du gesehen und hast gesagt, hey.
Da habe ich so ein bisschen für Ablenkung gesagt, habe ich gesagt, habe ich noch mal empfohlen, wo eine Toilette noch wäre. Aber das könnte die noch schaffen, aber habe das nicht dem Sohn gesagt. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und haben, und das ist mir in diesem Urlaub ständig passiert, dass ich einfach mit Leuten über ihr Leben geredet habe und es war wunderbar. Egal, es wird ja schon wieder zu lang. Das erste große Highlight dieses Urlaubs. In Görlitz angekommen, wurde ich abgeholt, sind wir eine halbe Stunde entfernt gefahren zur Kulturinsel Einsiedel von Jürgen, was habe ich schon wieder vergessen, wie heißt, Baumann oder so, nee, Jürgen
Böllemann.
Ist egal. Jeden sagen wir Jürgen Böllemann. Jürgen Böllemann hat nach der Wende 1990 mit seinem ersten Westgeld auf 70.000 Quadratmeter an der polnischen Grenze, an der Neiße-Grenze, ein Zauberland erschaffen. Der ist Holzkünstler und hat da seit damals bis heute, das ist so eine Mischung aus Peter Pans Nimmerland und Alice im Wunderland und dem neuen Zelda. Es ist ein man kann es kaum beschreiben, Fotos werden dem nicht gerecht. Es ist wirklich, glaube ich, der besonderste Ort, an dem ich hier war. Und ich kann nicht glauben, dass Menschen den geschaffen haben. Die haben einfach eine Art, manchmal gibt es so Abenteuerspielplätze oder Bauspielplätze. Und das Ganze auf Lautstärke 1000 gedreht, mit Konstruktion. Das gesamte Gelände ist untertunnelt. Das gesamte Gelände ist mit Brücken und Metallröhren verbunden. Und alles ist miteinander verbunden und organisch gewachsen. Es gibt in den Häusern keine Stockwerke, sondern kleine Einheiten, die mit Leitern und Treppen mit anderen verbunden sind. Und wir sind da 4 Tage unterwegs gewesen, haben immer wieder Neues entdeckt. Und irgendwo ist eine, denke ich, das ist eine Skulptur, dann guckt da plötzlich der Kopf meines Sohnes raus, weil der aus dem Tunnel gekrochen ist, wo er eine halbe Stunde vorher auf der anderen Seite der Insel reingekrochen ist. Und es ist wirklich so, dass wir die ganze Zeit Sachen gesehen haben, überlegt haben, wie kommen wir da wohl hin? Und dann sind wir ausgeschwärmt und haben Routen gesucht und haben Mysterien aufgedeckt. Und dann sind da Murmelbahnen, dann musst du erstmal den Eingang von der Murmelbahn finden. Und das ist alles selbst gebaut in einer Qualität und einer Masse, das konnte ich nicht begreifen.
Also ist das so eine Art Klimansland in...
Ja, in geil.
Also auf, ja, 1000 gedreht.
Ja, auf so krassem Niveau. Und überall ist es kreativ, aber auch richtig gut. Alles ist top in Schuss. Wir waren da quasi alleine, obwohl ganz Deutschland Ferien hat. Das ist irgendwie auch offensichtlich niemandem bekannt, dieses Ding.
Ich aber weiß was nicht, ist wie das finanziert? Also sind da Ferienwohnungen, sind da Apartments? Kann man da?
Da kann man campen.
Okay.
Und es sind halt geile Baumhäuser, wo auch alles. Man kann es sich nicht vorstellen. Wir haben nach 4 Tagen neue Orte entdeckt. Wir sind da durch. Ich wusste nie, wo ich bin und wo ich herkomme und habe manchmal wieder Orte entdeckt, die ich schon kannte, aber aus einer anderen Perspektive. Dann sind wir Leitern hochgeklettert durch den Wald und dann waren plötzlich Ziegen auf dem Dach und Kühe, die da gelebt haben, auf Dächern. Oder ein Wasserspielplatz, wo aus allen möglichen Sachen Wasser rauskommt und dann wird das ganze Gelände überflutet und einmal am Tag machen sie so eine Schleuse auf und dann ergießt sich dieses ganze Wasser durch die Anlage in eine Röhre, durch die wir vorher noch durchgekrabbelt sind mit unseren Stirnlampen. Nee, die Stirnlampen hatten wir da nicht. Egal. Es war so geil.
Ist das extra für Kinder oder für Familien oder ist das für alle Menschen
offen? Für alle Menschen.
Und da war aber niemand.
Ja, wir waren schon ein paar Leute, aber für so ein Ding echt wenig. Also wir konnten da richtig lange rumlaufen, ohne Menschen zu treffen.
Okay, gab es da irgendwie Restaurants oder konnte man da irgendwo auch einen Laden, wo man was kaufen konnte, ein Lidl oder so?
Nee.
Nee,
so einfach Restaurants, die selber betreiben, mit einer eigenen Gastro. Die Restaurants sehen selber auch völlig abgefahren
aus. Das ist jetzt so ein Familienbetrieb oder im Strich oder was? Ja, alles Jürgen Möllemanns Nachkommen. Ja. Lebt er noch?
Ja.
Hast du ihn kennengelernt?
Jürgen Möllemann lebt. Da ist er untergekommen.
Also der Görlitzer Möllemann, ist er noch da?
Ich kann wirklich nicht beschreiben, wie geil das ist. Ich habe mich so häufig wie in das, was man in einem Videospiel immer erlebt, einfach in echt.
Okay.
Dass du Pläne schmiedest, dass du Sachen entdeckst, dass du, und es ist auch nichts erklärt. Dann musst du ausprobieren. Dann haben wir immer Musik gehört und wussten nicht, wo die herkommen. Irgendwann haben wir rausgefunden, wenn man an einem bestimmten Seil von so einem Gerät zieht und das dreht, eine Kurbel dreht, dann kommt Musik. Aber wie genau das funktioniert hat, wussten wir nicht. Und dann war da so ein Schiff, wie so ein großes Spielschiff. Und dann bin ich in den Bauch des Schiffes gegangen und habe eine Luke entdeckt und konnte dadurch durch in so Katakomben absteigen und bin dann durch Gänge gegangen und links und rechts ging Röhren ab, wo ich immer Stimmen gehört habe. Dann habe ich durch eine rausgeguckt, dann war ich wieder irgendwo im Wald bei irgendeinem krassen Netzgerüst.
Okay, klingt abgefahren.
Wirklich
krass. Wie heißt das?
Kulturinsel Einsiedel.
Einsiedel, okay.
So geil. Für Kinder der absolute Mega-Wahnsinn.
Ja, das klingt so.
Ja.
Okay.
So ausführlich wird der Rest nicht. Wir sind dann durch Tschechien noch durchgedonnert und haben da gecampt und sind durch Schluchten gewandert. Das war ganz schön. Dann haben wir in Österreich, wie geplant, den Nachtzug genommen. Vorher aber noch 3 Tage richtig Berge gewandert. Auch geil, ging gut mit den Kindern. Mhm. Richtig Höhenmeter, 5 Stunden am Tag gewandert, auf so 2000 Meter auf so eine Hütte und da geil geschlemmt, Käsespätzle.
Musstest du viel tragen oder ging das alles auf eigenen Füßen überwiegend?
Ja, wir hatten dann immer entsprechend wenig Gepäck oder haben die Sachen im Auto zum Teil gelassen oder das ging gut.
Ich meine, Kinder tragen.
Gar nicht.
Gar nicht?
Nein, bei diesen Wanderungen eigentlich gar nicht.
Mhm, okay.
Und das war auch geil, weil dann waren so die Wege zum Teil, gingen unter so einem Elektrozaun durch, über so eine Kuhweide. Dann stand meine Tochter dann gesagt, da gehe ich nicht hin, das ist abgesperrt. Und meinte, aber guck mal, da ist das Schild, wir müssen da lang gehen. Dann haben wir uns dann so durchgerobbt und dann kam die Kuh. Dann hatte sie mega Angst. Aber es war voll geil, weil das auch so pfadfindermäßig war. Finde die Spur, wo geht's lang, sind wir hier überhaupt noch richtig. Mega schöne Landschaft. Geil war auch, auf der Kulturinsel wollten wir nach Polen. Denn auf der polnischen Seite gibt's nochmal so ein Dorf, was so ähnlich ist. Und dann gehst du da über die Neiße, über so eine Brücke und dann bist du da. Aber da konnten wir nicht lang, weil da gerade Bisons ausgebrochen waren. Und dann kamen da die polnischen Bison-Halter und haben versucht, die Bisons wieder einzufangen. Und wir dachten, da ist bestimmt alles okay und sind da lang gegangen mit so einer anderen Familie. Und dann kamen die aber plötzlich auf uns zugeeiert.
Die Bisons.
Und das die sind Kinder
mächtige,
fanden das,
mächtige
und wir waren so, ja, alles gut hier, Bisons, kein Problem. Wir mussten den Kindern gegenüber ja Ruhe ausstrahlen. Aber die kamen halt echt nah und dann sind wir so, da waren so kleine Statuen auf so einem Hügel. Dann haben wir uns an diese Statue gestellt, als ob das irgendwie uns schützen würde. Und die andere Familie auch. Und die haben dafür ihren Kinderbuggy stehen lassen. Und dem Kinderbuggy war Pizza. Ah. Und dann haben diese Bisons aus dieser Plastiktüte die ganze Zeit diese Pizza rausgerissen. Und wir standen da wie versteinert. Bestimmt 10 Minuten.
Und dann waren sie satt und sind dann von dann gezogen.
Dann wurden sie eingefangen von den sehr schmallippigen polnischen Bison-Schäfern. Bisonern, möchte ich sie nennen. Und dann hatten wir gedacht, ja, können wir denn jetzt weitergehen? Und dann haben die uns nur wortlos zurückgezeigt, den Weg. Also offenbar war das doch nicht so ganz ohne. Ja, dann haben uns die Bisons aus Polen vertrieben, also.
Mhm.
Dann sind wir stattdessen nach Tschechien gefahren, campen, bla bla bla, in dann diese geile Wandertour, war alles voller Nebel, das war auch kalt, es hat krass geregnet auch dann da auf den Bergen. Und dann mit dem Nachtzug ab durch das völlig überflutete Slowenien, nachts, weil da die noch ihre Bahnstrecken wieder neu bauen mussten, mussten wir über Ungarn umgeleitet werden, sind am nächsten Tag aufgewacht und dann hieß es, ja, wir haben leider 7 Stunden Verspätung und sind jetzt noch 7 Stunden unterwegs mit diesem Zug. Und dann kamen wir also viel zu spät in Kroatien an und sind dann mit der Fähre auf eine wunderschöne
Moment, wo wart ihr in den 7 Stunden?
In dem Zug.
In dem Zug?
Ja.
Im Nachtzug?
Ja.
Und dann habt ihr gepennt, seid aufgewacht und
wir haben eigentlich quasi keine Strecke geschafft, weil wir irgendwie um Slowenien rumfahren mussten.
Scheiße, okay.
Ja, und das war aber dann trotzdem alles okay und dann waren wir einfach so noch 7, 8 Tage lang auf einer wunderschönen, paradiesisch-karibischen, geilen Superinsel mit bestem Wetter und unserer quasi eigenen Bucht und das war ein Wahnsinn. Wir Fahrradausflüge gemacht, sind auf andere Inseln gefahren, haben geschnorchelt. Super Urlaub. Und da sind dann auch noch ganz viele tolle Sachen passiert, aber das erspare ich euch jetzt. Diese Kulturinsel wollte ich ein bisschen näher beschreiben, weil ich mich wirklich wie in einem Märchenbuch gefühlt habe.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich das Gefühl habe, alle wollen gern weiter darüber hören und du meinetwegen unterbrichst du dich jetzt.
Nein, ich habe, glaube ich, die erzählenswerten Highlights grob skizziert. Es war auch so, wir wussten auch irgendwann nicht mehr, wie spät es ist.
Oh, gute
und wir wussten nicht, wo wir waren, wie spät es ist, was überhaupt los ist. Es war wirklich, als wenn man sich jetzt so ein Märchenbuch verliert. Und dann waren wir so entspannt, dass ich am letzten Tag in Kroatien durch Zufall durch eine WhatsApp-Nachricht unserer Gastgeberin erfahren habe, dass wir am nächsten Tag und nicht am übernächsten Tag zurückfahren müssen.
Okay, nicht nur die Uhr wurde vergessen, sondern auch das Datum.
Da waren wir kurz geschattert, weil wir schon Pläne für den nächsten Tag gemacht hatten. aber irgendwie war es auch gut, weil wir gemerkt haben, wir sind einfach mega entspannt. Auch ein Highlight noch. In diesem kleinen Ort auf der Insel in Kroatien, wo wir da immer lang vorbeigelaufen sind, war so ein Wasserballstadion. Mhm. Also das war ein sehr touristischer Ort insgesamt, aber trotzdem immer noch sehr schön. Aber da hat man dann nachmittags auch die Locals Basketball spielen sehen und da ihr Wasserballtraining. Das ist irgendwie so ein Ding da auf den Inseln, dass sie da so eine Wasserballtradition haben. Mhm. Und dann haben wir da irgendwie so beim Training und so zugeguckt und dann bin ich da eines Abends vorbeigekommen und dann war da gerade, haben die mega getrommelt und hatten sich selber T-Shirts gesprayt und hatten sich selber Fahnen gemalt, weil da einmal im Jahr die große Meisterschaft von 4 Teams, die alle von der Insel kommen, dieser kleinen Insel, die gegeneinander eine Meisterschaft ausspielen. Und da war richtig Rambazamba. Und dann bin ich zurück und meinte, wir müssen da hin, die machen da gerade ein Turnier oder so. Und dann sind wir einfach in dieses Match geraten, wo super Stimmung war, was mega spannend war. Und unser Sohn wollte dann alles darüber wissen.
Alles über Wasserball.
Und dann haben wir versucht, die Regeln zu verstehen, während wir das geguckt haben. Das habe ich früher auch mal bei Olympia gemacht. Irgendwie, wenn ich Fechten oder so nicht kannte, dann habe ich es so lange geguckt, bis ich die Regeln drauf hatte. Und dann, am nächsten Tag, dann haben wir erfahren, dass am nächsten Tag das Finale ist und, also es war erst Halbfinale und dann Finale und Spiel um Platz 3. Und dann hat man so gesagt, auf jeden Fall will ich da wieder hin. Und die anderen hatten aber keinen Bock und ich eigentlich auch nicht, aber ich habe dann gehofft, dass er es vergisst und dann, wie spät ist es, Papa? Hat das Match schon begonnen? Und dann hat er wirklich sich das ganze Finale von 21 bis 22:15 da noch mit mir im Stadion reingezogen. Auf so Stein, einer Steintribüne. Und um uns rum Bengalos und die jubelnden Massen. Und es war so spannend und so geil. Und am Ende kam so Goldkonfetti und das hat er aufgehoben, noch mit nach Hause genommen, weil ihm das so wichtig war. Und am nächsten Tag ist er dann noch, der konnte man einfach reingehen, ist er in diesem Wasserballstadion selber geschwommen mit seinen kleinen Schwimmflügeln und fand das so toll und hat dann mit so seinem Wasserball, also seinem Strandball da aufs Tor geworfen. Das war eine richtig tolle Erfahrung.
Hast du die Regeln verstanden?
Ja. Ist ein geiler Sport. Wirklich.
Kann man da stehen oder müssen die ganze Zeit schwimmen?
Die müssen die ganze Zeit
schwimmen. Super anstrengend, oder?
Super krass. Und dann geht es ja auf Geschwindigkeit. Dann müssen sie. Und ja, und dann duckern die krass so sich gegenseitig unter. Und das ist heftiger Sport.
Ist das wie Lacrosse im Wasser?
Ja, ein bisschen. Ist so. Aber eigentlich auch wirklich eher wie Handball im Wasser.
Okay.
Und so spannend. Und dann gab es am Ende einen Shootout-Penalty. Und das hörte nicht mehr auf, weil sie einfach immer getroffen haben. Und dann haben sie irgendwann mal nicht getroffen, dann die anderen aber auch nicht. Dann ging es noch weiter und weiter und weiter und weiter. Das wurde immer später und spannender. Ja.
Okay, krasser Abenteuerurlaub. Und dein Depressionslevel, als du nach Hause fahren musstest?
Es war tatsächlich so, du sagst ja immer, du freust dich bei jedem Urlaub immer richtig doll, dass nach Hause kommen. Und das ist bei mir eigentlich auch so. Ich bin immer cool, wenn der Urlaub vorbei ist und dann freue ich mich. Das war tatsächlich diesmal gar nicht so sehr so. Und ich war ein bisschen geschattert, als ich dann hier ins verregnete Hamburg, es war an dem Tag, hat es glaube ich 30 Liter geregnet, als wir zurückkamen.
Schlimmes Wetter.
Und ich wusste hier zu Hause nichts mit mir anzufangen, so richtig.
Mhm.
Und wusste auch gar nicht, wie das funktioniert, so zu Hause zu sein, weil ich wirklich so, und es war so eine Mischung aus totaler Entspannung und krasser Action, weil wir ja auch immer weiter und auch als wir auf der Insel waren, sind wir immer noch auf Nachbarinseln mit der Fähre rüber und haben dann da Fahrräder geliehen und sind um irgendwelche Seen rum.
Ja, das frage ich mich, wenn du das so erzählst. Ist das dann nicht irgendwann, weiß ich nicht, ist man da nicht so ein bisschen überstimuliert, wenn, also ich sag mal, andere Leute, die Urlaub machen, die machen dann ja irgendwie, einen Strandtag oder 2 oder 5 und gehen nicht raus oder erleben nicht explizit was. Das klingt jetzt so, jetzt hast du das in der Kurzform erzählt, aber es klingt so, als wären da halt sehr viele abenteuerliche, sehr intensive Highlights aneinandergereiht gewesen. Und ist es dann nicht irgendwann so, also wird das dann nicht irgendwann so Gewohnheit und man kriegt das dann gar nicht mehr so richtig auf die Kette, dass man das auch wirklich noch wertschätzt?
Ja, also einmal ist es, glaube ich, eine Typfrage.
Ja.
Also es ist schon so, dass wir sehr viel Erlebnis suchen und ich kann auch schwer dann lange, also wir haben auch einen Tag da bei uns in der Bucht gehabt am Anfang, unsere Tochter war auch einen Tag krank. Und dann haben wir da Einsiedlerkrebse gesucht und Schnorcheln geübt und sind durch die Bucht zu so einer kleinen Mini-Insel geschwommen und so, und das durchaus auch. Aber auch da suchen wir uns dann halt immer irgendwelche geilen Activities. Und das ist bestimmt einfach nicht für alle, aber es war wirklich so, dass bevor wir nach Kroatien gefahren sind, ich das Gefühl habe, wir haben genug erlebt für einen vollen Urlaub. Mhm. Und es ist eigentlich Verschwendung, jetzt noch einen Urlaub dazu zu packen.
Was meinst du jetzt noch im Urlaub?
Also jetzt noch den Kroatien-Teil.
Ach, das meinst du,
ja. Noch hinten dran zu packen, weil eigentlich würde ich mir den lieber aufsparen für in einem halben Jahr oder einem Vierteljahr oder wann auch immer ich wieder Urlaubsbedarf habe. Aber dann war es halt trotzdem richtig geil. Mhm. Und es war aber, irgendwann war es irgendwie auch so ein heißer Tag und da hatte ich dir, glaube ich, auch mal geschrieben, ich bin gerade satt vom Paradies.
Weil ja, genau.
Weil es wirklich, wirklich viel war. Und es ist ja auch anstrengend. Irgendwann bin ich da auch so ein bisschen zusammengeklappt an dem einen Tag und musste mich mal eine halbe Stunde aufs Bett legen, weil wir auch so aktiv waren. Wir
sind
so
viel. Eine halbe Stunde. Ich musste mal irgendwann eine halbe Stunde nur für mich sein und die Füße hochlegen im Urlaub.
Ja, stimmt, das kommt selten. Ich habe aber auch gelesen, ein bisschen.
Mhm.
Stimmt. Das meiste habe ich auf dem Weg dahin gelesen. Also weiß ich nicht, vielleicht habe ich einmal eine halbe Stunde gelesen. wir waren die ganze Zeit in Action. Wir haben gekocht, wir haben eingekauft, wir waren essen, wir haben uns Spiele ausgedacht. Ist auch mit den Kindern so toll die ganze Zeit. Ja, es ist schon nicht jedermanns Urlaub, glaube ich.
Es ist vor allem so ein, also wenn ich mir jetzt versuche, mich in die Situation deiner Kinder hineinzuversetzen, wenn ich mich so an Urlaube erinnere mit meiner Familie, als ich so alt war wie deine Kinder, da war eher so die größte Abwechslung heute Pool, morgen Strand und übermorgen wieder zurück. Mhm. Und dann einmal im Urlaub doch nochmal irgendwie so eine Tour in irgendeine Stadt mit so organisiert vom Hotel, in dem man war. Und das war es dann im Wesentlichen. Und abends Animation, natürlich, klar. Ja.
Nee, so machen wir das nicht. Wir haben Hirsche gefunden.
Gefunden?
Ja, also unser Sohn hat Hirsche gefunden. Wir sind zu so einer Insel mit so einem absurden, krassen, glitzer-türkisen Traumstrand hin. Mhm. Und da ist so ein Waldgebiet und da laufen wohl irgendwie Hirsche. Da steht auch so, Achtung, hier Hirsche bitte nicht füttern. Und wir hatten das da auch gesehen. Hatten wir auch vorher gehört, dass es da welche gibt, aber die waren da halt nirgendwo. Und dann sind wir so durch den Wald gelaufen und haben so geile Steine gefunden, die wir dann beschlagen haben und daraus Skulpturen gemacht, so eine kleine Bildhauerwerkstatt gemacht. Und dann sagt er irgendwann, das sind Hirsche. Und dann waren da einfach so vier riesengroße Hirsche im Wald und haben da rumgechillt. War voll geil. Sind wir da ganz nah rangegangen, sollten wir, glaube ich, nicht, aber...
Aber Hirsche sind jetzt ja doch keine besonderen, also keine exotischen Tiere.
Okay, nicht exotisch, aber es ist trotzdem geil, wenn du irgendwo langläufst und plötzlich sind da so vier große Hirsche mitten im Wald und springen nicht weg. Das ist schon beeindruckend, solche Tiere vor sich zu haben.
Die sind groß, ne?
Ja. Und da habe ich noch eine schöne Sache gelernt. Denn wenn du so im Meer so ganz türkises Wasser hast, das, was immer so als Traumstrand empfunden wird, heißt es eigentlich, dass da nichts lebt. Dass es eigentlich eine ziemlich tote Hölle ist, so. Weil halt kein, also das Türkise kommt daher, dass da im Grunde nur Steine sind. Meistens sind helle Steine, kein Moos drauf, keine Algen, keine Tiere.
Keine Korallen.
Nichts, was das Wasser verunreinigt. Im Prinzip wie ein Pool halt. Mhm. Das ist unten weiße Steine, oben klares Wasser drauf, ist einfach tote Zone. Aber dabei haben wir gelernt, dass das auch deswegen passiert, weil die Seeigel, die es da sehr viel gibt, wo man aufpassen muss, deswegen hat man immer Badeschuhe, die fressen da alles weg. Und da gibt es so eine geile Formulierung. Und ich glaube, ich kriege sie nicht ganz hin. Das ist irgendwie sowas, sie erhalten die Kahllandschaft oder sie erhalten irgendwie die Kahlzone oder irgend sowas.
Mhm.
Und dann hatte meine Frau gesagt, das hat sie auch gelesen, dass es auch ganz wichtig ist für das Ökosystem, dass es das gibt und so weiter. Und dann habe ich auch gesagt, so, aber dann kann man die Menschheit aber auch ein bisschen umdichten. In Bolsonaro hat auch die Kahlzone erhalten, irgendwie.
Und kräftig ausgeweitet.
Kräftig ausgeweitet. Also irgendwie weiß ich nicht, ob das, was die Seeigel da machen, so gut ist. Also die töten einfach alles.
Ja, aber siedelt man die dann da an, damit man diese türkisen
Traumstrahlen
hat? Die
nein.
Sind da schon auf natürlichem Wege hingelangt.
Also es gehört schon irgendwie zum Ökosystem, aber ich finde es trotzdem ein bisschen Euphemismus.
Naja, Spinnen machen ja nichts anderes mit Insekten.
Ja, die erhalten auch die Kahlzone.
Ja, die versuchen ihr Bestes.
Kahlgebiete. Sie erhalten die Kahlgebiete.
Es ist aber doch auch irgendwie fast eine schöne Analogie auf die Menschheit, dass der absolute Urlaubstraum, der seit Jahren überall in allen Werbeprospekten verkauft wird, eigentlich ein toter Ort ist. Ja. wo nur Menschen sind, aber nichts anderes.
Ja, das wollen die auch nicht. Die Fische sind eklig, die anderen Sachen pieksen.
Quallen,
Oh, und unser Sohn wurde von einer Seeanemone in den Arsch gestochen.
Ui, das soll wehtun, habe ich mal gehört.
Das ist schrecklich. Er hat nicht die Barsche, aber er hat den Krebsgang gemacht. Er hat vorgeführt, wie der Krebs geht und ist dabei so tief mit seinem Arsch runtergegangen, dass sie mit ihren fiesen Spaghetti-Tentakeln sein Arschfleisch gegessen haben.
Oh Gott.
Das sind krasse Tiere. Das sind ja Tiere und keine Pflanzen, auch wenn sie aussehen wie Pflanzen. Meine Mutter hat erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die, wenn die so ihre Pfeile aus den Dingern rausschießen, dass das das Schnellste ist, was es in der Natur gibt. Nichts ist schneller als die Pfeile, die Seeanemone in das Fleisch ihrer Feinde schießt.
Unter Wasser?
Ja. Seltsam, oder?
Kommt mir auch komisch vor.
Vielleicht hat meine Mutter Stuss erzählt.
Oder wenn man das umrechnet auf Landgeschwindigkeit.
Vielleicht ist die Kraft so stark, dass es an Land schneller als alles andere ist.
Ja, kann sein.
Super schnell. Und die fressen dann Fische, indem sie die packen und dann verdauen die einfach bei lebendigem Leibe, weil die das sich in das Fleisch machen und das Fleisch einfach so auflösen.
Außer Nemo und Marlin.
Außer Nemo und Marlin. Die Clownsfische, die tun denen nichts, weil sie eine symbiotische Beziehung haben.
Spannend, ne? Wie machen die das? Also checken die das aus? Wie sehen die aus? Nee, fress ich nicht. Du kannst hier rein und hier
wohnen. Oder Geruch, irgendwelche Exkrete.
Oder haben die irgendwas außen an ihrem Körper, was quasi sie immun macht gegen das Gift?
Ja, aber wenn sie nur immun wären, dann wäre es ja keine symbiotische Beziehung. Ja, die tun auch irgendwas für die Seeanemone. Ja. Also, ob sie die putzen oder was sie mit denen machen.
Ja.
Auf jeden Fall hat er geschrien und hatte dann, das sieht man immer noch, das ist einfach, dass ihm so richtig Teile aus dem Fleisch rausge. Es geht ruckzuck schnell mit diesen Nesseln. Heftige Tiere.
Sind die hübsch?
Sehen aus wie Spaghetti.
Unterwasser-Spaghetti.
Spaghetti unter Wasser.
Okay. Okay.
Oh, und dann das Letzte, was ich erzähle, abends, wir hatten ja diese Bucht. Also einfach wirklich so eine längere Bucht und gegenüber war so ein ganz kleines Restaurant, wo man immer sehen konnte, wie der Kellner von links nach rechts geht und die Tischtücher aufdeckt und abends dann die Lichter ausmacht und so. Und das war richtig so eine geile, gemütliche Piratenbucht. Und dann saßen wir da abends noch mit den Kindern oder auch ohne die Kinder und haben da einfach nur über das glitzernde Wasser in diese Bucht geguckt, wie die Leute kommen und gehen. Und das ist dann irgendwann, das ist man da ja auch dann zu Hause an so einem Ort. Du machst einen Ausflug und dann kommst du abends wieder in deine kleine Piratenbucht. Und das ist.
Aber wo habt ihr denn da gewohnt?
Airbnb-Apartment.
Okay.
Ich habe mega Glück gehabt. Mhm. Ich habe eine Freundin, die aus Kroatien kommt und die da häufig auch ist. Und die hat gesagt, geht auf diese Insel und in diese Stadt. Das ist das Geilste.
Okay.
Oh, so, das war der ausführlichste Urlaubsbericht, den die Beleuchteten Brüder im Podcast jemals präsentiert haben. Ich danke dir für den
Raum,
den du mir eingeräumt
hast. Du hast uns gerne mal das gestückelt und dann bist du zu späteren Zeitpunkten dann doch nochmal auf andere Geschichten zurückgekommen. Kann heute auch noch passieren und in den nächsten Wochen auch. Es ist genehmigt. Aber jetzt so am Ende, jetzt bist du seit gestern wieder bei der Arbeit, richtig?
Ja.
Denn heute ist der 22. August, ziemlich genau einen Monat, nachdem wir uns das letzte Mal getroffen haben zum Aufnehmen. Und du hast gestern deinen ersten Arbeitstag gehabt. Wie geht es dir denn jetzt?
Es ist 21.07 Uhr, um Kontext zu schaffen.
Ja.
Schlecht. Also die Arbeit ist gut sogar, also ist okay bis gut. Aber mich macht dieses Sitzen im Büro so unendlich müde.
Okay.
Es zieht mir so viel Energie und Kraft. Ich bin auf dem Weg nach Hause mehrfach fast in der Bahn eingeschlafen.
Du warst auf dem Fahrrad unterwegs. Ich habe dich da vorhin auf dem Fahrrad gesehen.
Ich habe mein Fahrrad an der Bahn geparkt. Aus verschiedenen Gründen heute Morgen. An einer anderen Station sogar noch.
Mhm.
Und das ist wirklich schwierig. Wir hatten dann auch wegen dieses ganzen Baumhausdorfes hier Pläne, direkt ein Baumhaus zu bauen und waren voller Tatendrang und hatten Bock, das irgendwie zu übertragen hier. Unsere ganze, aber es ist sehr schwer und ich bin sehr gerädert von diesen 2 Tagen.
Aber gar nicht, weil die Arbeit so anstrengend ist oder irgendwie das frühe Aufstehen, sondern weil die fehlende Bewegung.
Vielleicht.
Das ist fehlende Stimulus von außen.
Ja. Ich bin ja 3 Wochen lang gelaufen, gekraxelt, gekrochen, geschwommen. Ich bin so viel geschwommen.
Kannst du gut schwimmen? Habe ich gleich schon mal gefragt.
Ja.
Ja?
Ja, ich würde sagen schon.
Okay.
Ich habe auch Schildkrötentaxi ganz viel gemacht.
Du hast dich an Schildkröten festgehalten, die haben dich irgendwo hingeschwommen?
Nee, ich war die Schildkröte und meine Kinder durften auf meinem Rücken, weil die auch durch diese gesamte Bucht durchgeschwommen sind, was auch mega krass ist. Und aber auf dem Rückweg war da die Kraft alle und dann musste ich Schildkröten-Taxi sein.
Gab es irgendwelche lebensbedrohlichen, brenzligen Situationen, außer der
Seeanemone?
Arschbiss der Anemone?
Wir hatten sensationell viel Pech, aber es war irgendwie immer egal. Es ist alles ungefähr schief gelaufen, was schief gehen konnte. Wir sind an diesem Berg angekommen, wo wir eine Hütte oben gemietet hatten. Und da fährt so eine, die heißt Salamanderbahn, kraxelt so den Berg hoch. Und wir dachten ja, wir kommen ohne Auto. Und dann waren wir aber mit Auto da und dann dachte ich, geil, sparen wir uns das Geld für die Salamanderbahn, fahren wir einfach oben bis zur Station und laufen den Rest. Ja, und dann sind wir angekommen, ich so noch 5 Minuten bei Google und dann guckte ich und der Berg war aber einfach noch komplett in seiner riesengroßen Größe vor uns. Da dachte ich, was erzählt mir Google denn hier? Habe ich da angerufen auf der Hütte. Hab gesagt, ja, wir wollten jetzt hier irgendwie hinkommen, aber irgendwie finden wir den Weg nicht. Wie kommen wir denn da zur Station oben? Und hat er mich ausgelacht. Ich kann nicht mit dem Auto auf den Berg fahren. Sind Sie bescheuert?
Okay, also musstet ihr das Auto unten parken und doch mit der Salamanderbahn.
Die war aber leider 10 Minuten vorher die letzte hochgefahren.
Okay.
Dann mussten wir uns eine andere Unterkunft suchen und sind am nächsten Tag hochgelaufen und haben dann nur das tagsüber gemacht. Sowas ist uns ständig passiert. Okay. Einfach, wir hatten wirklich richtig viel Pech. War auch so ein, wir wollten so einen geilen Sessellift machen, wie da, wo gerade dieser 65-jährige Opa mit abgestürzt ist in Österreich.
Habe ich nichts von mitbekommen.
Da ist so ein Typ in die Tiefe gestürzt, hat sich so ein Sessellift gelockert, ist in den rund auf dem Seil runter in den nächsten gekracht. Durch die Erschütterung ist er zwischen dem Bogen und dem Sitz durchgerutscht und 4 Meter in die Tiefe gestürzt.
Ich bin jetzt wegen tot. 4 Meter?
Ja.
Viele Meter? Vier? Vier ist ja nicht ist, so viel.
Nee, war auch nicht tot.
Aber nicht tot?
Nein. Dem geht's gut, hoffentlich.
Na dann, liebe Grüße.
Und wir wollten auch mit so einem Ding fahren, war Wind. Hat er, genau, wir kamen an. In dem Moment, als ich an den Schalter kam, hat er auf den Knopf gedrückt, aus.
Okay, ein pechbehafteter Urlaub, der wahrscheinlich mit zum besten Urlauben deines bisherigen Lebens.
Ich kann auf jeden Fall sagen, selbst wenn man richtig viel Pech hat, kann man trotzdem eine gute Zeit haben.
Ja. Da kann man doch mal...
Und man hat vorher so viel Sorge, dass Sachen schief gehen. Mhm. Und plant alles und hat seine Mappen dabei. Und fuck it, wir haben die Kinderreisepässe vergessen. Man darf keine einzige Grenze auch in der EU überqueren ohne Reisepässe. Dann haben wir hier zu Hause angerufen, haben meine Eltern losgeschickt. Die haben geguckt, waren eh seit 6 Tagen abgelaufen.
Das habe ich mitbekommen.
Aber wir hatten dann wieder Glück im Pech. Kroatien ist ein Jahr zuvor dem Schengen-Raum beigetreten. Keine Kontrollen mehr. Ist den Dänen egal, weil die Dänen Rassisten sind und alles kontrollieren. Aber
das
die Dänen
ja nicht.
Sind nicht alle Rassisten. Das war ganz schön rassistisch.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum wie es die Dänen da reinkamen.
Weil Dänemark irgendwann angekündigt hat, fuck Schengen, wir kontrollieren trotzdem alles, weil wir heftig gegen MigrantInnen vorgehen wollen.
Ja, okay. Das hast du jetzt versucht, das Urlaubsthema aufs politische Parkett rüberzuziehen?
Habe ich.
Ich will nicht über Politik reden.
Nee?
Nee. Du?
Weiß nicht. Es gab gerade irgendwelche Wahlen, gute Wahlen hier. Guatemala hat
Hast du viel... Guatemala hat gute Wähler. Hast du viel so Nachrichten verfolgt so, oder hast du dich auch davon irgendwie bewusst ferngehalten oder einfach keine Zeit, keine...
Doch. Ich habe ganz normale Headlines gelesen und ein paar Artikel, aber nicht viel. Nur, wirklich nur Nachrichtenseiten, kein Twitter oder...
Hast du irgendwas davon so richtig bewusst weggelassen, so im Sinne von, jetzt ist Urlaub, jetzt ist besondere Zeit, ich halte mich jetzt extra fern von XY?
Nö, ich hatte einfach weniger Zeiträume am Tag, an denen ich so leere Handyzeit hatte. Deswegen habe ich weniger und wenn ich war, dann habe ich ein bisschen Nachrichten verfolgt, ein bisschen Sport verfolgt und ein bisschen hier unseren Discord-Server, aber den auch deutlich weniger. Da habe ich nur manchmal reingeguckt und hin und wieder eine Zeile reingeschrieben. Aber ich hatte viel weniger Handyzeit.
Okay.
Ich habe auch die ganze Zeit mein Steam Deck, meine Videospielkonsole dabei gehabt, 0 Minuten darauf gespielt.
0 Minuten?
0 Minuten. Und nur auf der langen Fahrt, die ich alleine mit dem Deutschland-Ticket gemacht habe.
Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so abends im Bett oder so.
Nie. Habe ich immer eingeschlafen. Glaub.
Weil der Tag so aufregend war.
Viel weil die Kinder Luft. Immer erst um 11 eingeschlafen
sind. Ah ja, klar. Stimmt. Ist ja kein Alltag, wo die dann irgendwie früh im Bett sind und schlafen. Ja, okay. Aufregend.
Was war denn los? Wie hast du die Frauen-WM verknust?
Schlecht.
Das war eine herbe Enttäuschung.
Ich habe noch danach, nachdem Deutschland ausgeschieden ist, nochmal den Podcast gehört, wo du mich gefragt hast im Vorfeld, na, wie wird das wohl ungefähr laufen? Wird Deutschland gewinnen? Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Werden sie die Vorrunde schaffen? Ja, das werden sie schon schaffen. Nope. haben sie nicht. Großes Favoritensterben schon irgendwie in der Vorrunde und auch irgendwie im Achtel- und Viertelfinale. Ein extrem spannendes Finale. Letzten Sonntag lief das. Spanien gegen
England.
England. Genau. Spanien gewann verdient. Und der Verbandschef hat dann ungefragt der Einspielerin auf den Mund geküsst.
Ja. Und Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, das ist voll okay.
Ist okay. Im Überschwang der Gefühle, wenn wir mal. Er hat dann ja, glaube ich, sowas gesagt, wie als die mal irgendwelche Meisterschaften gewonnen haben, hat er auch Männer geküsst. Zwar nicht auf den Mund, aber er hat auch Männer geküsst. Wo man auch denkt, oh Gott, du bist so 1980 noch hängen geblieben.
Und die anderen haben sich aber differenzierter geäußert. Neundorf hat gesagt, heißt er Neundorf, der DF...
Neundorf?
L-Chef, DFB-Chef.
Ach, der Neue?
Ja, der Neue, Neundorf. Ja,
der Neue Neundorf. Kann sein.
Der hat gesagt, er hätte das nicht gemacht.
Richtig.
Und Watzke hat gesagt, er maß sich das nicht an, er weiß nicht, wie die Situation war. Inhaltlich eigentlich okay. Es kann natürlich wirklich sein, was war vorher, aber sie hat ja hinterher gesagt, sie fand das nicht cool.
Und um danach das Statement wieder zu relativieren.
Ach so.
Wo man aber, also wo es so ein bisschen den Vibe hat von wegen Druck vom Verband, macht das nochmal klar, damit jetzt hier nicht der ganze Shitstorm auf uns niederprasselt. Aber das ist jetzt meine Interpretation der Dinge. Ja.
Ja, das war los. Ansonsten habe ich Tennis verfolgt und das interessiert dir aber keinen. Boah.
Ich habe letztes Wochenende bei der Leichtathletik-WM 20 Kilometer Gehen mir angeguckt. Das war erschreckend spannend. Ich habe ja, oder eigentlich jetzt ist es immer noch nicht großartig anders, aber die Sportart Gehen verstehe ich nicht so richtig.
Es muss immer ein Fuß auf dem Boden sein, oder?
Ja, und das wusste ich zum Beispiel nicht bis zum letzten Samstag.
Ja. Das ist die Definition von Gehen im Gegensatz zu Laufen.
Aber da sind ja wirklich richtig viele SchiedsrichterInnen irgendwie am Rand,
das war meine
die
Frage.
Mit ihren Karten da unterwegs sind und denen erstmal Karten zeigen, wenn die irgendwelche Regelverstöße begehen. Und wenn die zwei- oder dreimal, ich glaube bei der dritten Verwarnung, sind die raus. Ja. Einfach disqualifiziert. Ja. Und die gehen 20 Kilometer in anderthalb Stunden.
Und die SchiedsrichterInnen gehen die ganze Zeit mit?
Ne, das sind Rundkurse und stehen dann quasi.
Gut, dass es Rundkurse
sind. Das sind Rundkurse. Sonst hätten wir die gleich gute Leistung, wenn wir den ganzen Weg mitlaufen. Jeder hat einen.
Aber sie dürfen laufen.
Sie dürfen laufen, das stimmt. Aber, also nun bin ich jetzt ja nicht ganz unerfahren, was den Laufsport angeht, aus eigener Erfahrung. Und in meinen guten Laufzeiten hatte ich so eine Pace, das heißt, in wie vielen Minuten man einen Kilometer schafft, von knapp unter 5. 5 bis 4, 55. Das ist schon ziemlich schnell. Das schaffe ich heute im Leben nicht mehr.
Ja.
Also vor allem, wenn ich eher kurze Strecken gelaufen bin. Auf Langstrecke natürlich entsprechend ein bisschen langsamer. Aber so zu meinen allerbesten Zeiten war ich so immer um die 5 Minuten pro Kilometer, was fix ist. Die gehen 4,50, 4,55.
Ja.
Das ist unfassbar schnell.
Ja.
Das ist unglaublich, was die gehen in Geschwindigkeit. Und irgendwie ist das auch so interessant, so diese Technik sich anzugucken. Wenn man mal schaut, die gehen mit ihren Fußspitzen so ganz so nach innen, wo man jedem Kind auf den Hinterkopf hauen würde, um zu sagen, das ist ganz schlecht für deine Hüfte und für deine Entwicklung. Mach das nicht, mach eher gerade oder so leicht nach außen. Das sieht ganz ungesund aus. Und dann noch diese Armtechnik und da gibt es unterschiedliche Armtechniken und dann ist das ja auch wie auf Langläufen so, dass die sich so verschiedene Matchpläne sozusagen zurechtlegen. So die ersten, keine Ahnung, 12 Kilometer mache ich eher so ein bisschen Suche, um dann nochmal auf die nächsten drei richtig Vorsprung mir rauszugehen wie oder eben halt nicht.
Fahrradfahren und Laufen ja auch.
Genau das gleiche Prinzip, aber irgendwie fand ich das, ich bin da richtig hängen geblieben.
Faszinierend. Und ist es denn so, dass die angreifen und dann so aneinander vorbeigehen und das ist ein krasses Überholen?
Ja, als ich reingehe, ich habe eingeschaltet, keine Ahnung, da waren die bei Kilometer 12 von 20 so ungefähr und da gab es so eine Gruppe von vier Leuten, vier Frauen, die schon eigentlich so den Großteil des Feldes so hinter sich gelassen haben. Aber die waren alle super dicht beieinander. Und dann war da eine Spanierin, Perez hieß sie, und die hat dann irgendwann, man hat es richtig gesehen, dass sie jetzt so die Entscheidung trifft, jetzt gebe ich Gas. Und hat dann plötzlich ganz heftig ihre Arme mit benutzt. Das war eigentlich so von außen so der einzig große Unterschied, den ich wahrnehmen konnte. Und ist da abgezischt, hat angefangen, die anderen Läuferinnen oder Geherinnen zu überrunden.
Ja.
Und war bis zum Schluss nicht mehr einzuholen. Und hat richtig durchgezogen. Und immer einen Fuß auf dem Boden. Das war verrückt. Richtig, richtig crazy. Die müssen
gutes Timing haben oder gutes Gefühl für den eigenen Körper.
Ja, und auch einfach, das ist einfach auch eine richtig große technische Frage, die
ja,
da irgendwie hintersteckt.
Und Konzentration.
Ja.
Weil das ist ja, wenn du läufst, das ist ja auch eine heftige Lauftechnik und so weiter, ja. Aber du kannst sozusagen, wenn du schnell läufst, einfach alle Leinen los sozusagen. Mhm. Und das geht da nicht. Du brauchst noch ein paar Leinen.
Genau, man muss sich so ein bisschen bremsen beim schnellstmöglichen Gehen.
Geil,
das
ne?
Das ist wirklich, wirklich, also es sieht halt irgendwie komisch aus und es klingt auch so komisch, aber seitdem ich weiß, dass die, und das, also, ne, ich bin Fan von Frauen und so, aber ist es so, dass natürlich Frauen trotzdem körperlich nicht so leistungsstark sind wie Männer in der gleichen Sportart. Das heißt, wenn Männer professionell gehen, werden die ja wahrscheinlich eine noch schnellere Grundpace haben.
Mhm.
Das finde ich hoch. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das heißt, wenn...
Ich frage, wie man Geher wird.
Ja,
also das war auch eine gute Frage. Wann entscheidest du dich für diesen Karrierezweig?
Ja, weiß ich nicht.
Laufen war nicht so meins, aber gehen fand ich geil.
Gehen konnte ich schon.
Ich war immer schon schneller als meine Freundin beim Gehen.
Gehen die auch spazieren, so in ihrer Freizeit und ärgern sich über langsam laufende Leute vor sich?
Nee, die haben keinen
Bock
mehr, noch daneben zu gehen.
Nee, weil sie schon den ganzen Tag trainieren dafür, ne? Ja aber ich finde das auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe joggen und laufe für meine Verhältnisse, für meinen jetzigen Zustand vor allem, eigentlich viel zu schnell, bin ich immer noch langsamer als die.
Ja.
Die gehen. Irre.
Die überholen dich gehend, während du läufst.
Ja, dann würde ich mir so vorkommen, wie eigentlich jetzt immer, wenn ich Fahrrad fahre, weil gefühlt die ganze Welt aufs E-Bike umgestiegen ist.
Ja.
Und da die 69-jährigen alten, dicken Männer an mir vorbeipesen in einer irren Geschwindigkeit, obwohl ich schon gar nicht so langsam fahre.
Da wundere ich mich auch immer.
Ja, ich wundere mich nicht mehr. Aber ich habe jetzt einen richtig guten Blick dafür bekommen, am Fahrrad zu sehen, ist es ein E-Bike oder nicht. Und manchmal ist es keins, dann ist es richtig schlecht für mein Gefühl.
Ich bin neulich auf dem Spielplatz eingedrungen, nachts, der abgeschlossen war, weil meine Tochter ihre Cappy da verloren hatte.
Warum eingedrungen? War der zu?
Der war zu. Wir wurden schon rausgeschmissen, weil von dem Nachtmenschen, der da
Nachtwächter.
Dreht. Und dann musste ich den ganzen Weg zurückgehen, deswegen komme ich gerade drauf. Sehr schnell bin ich gegangen. Ich bin sehr schnell gegangen, ich bin nämlich nicht gelaufen. Ich glaube, ich hatte eine gute Geherzeit da. Und dann bin ich so geil über den Zaun gehüpft, so links, rechts geguckt, zack, rüber. Und dann meine Taschenlampe da über das Gelände. Das war geil, verwegen. Hab sie nicht gefunden, die Cappy ist weg.
Hast du dich illegal gefühlt?
Auf eine gute Art vielleicht. Verwegen eben.
Gibt es eine andere? apropos illegal fühlen. Ich ahne die Antwort schon. Aber kennst du das, wenn du irgendwo was einkaufst?
Ja.
Und dann gehst du in einen anderen Laden,
Nein.
wo es potenziell dasselbe Produkt gibt.
Achso, zu einem anderen Zeitpunkt.
Ja, du hast, oder du musst es gar nicht am selben Tag gekauft haben, du hast einfach ein Produkt dabei. Du nimmst eine Flasche.
Ach so.
Brati mit.
Weil Brati? Du den,
Brati?
Ach, Brati.
Weil du den zufällig noch hast und den, du gehst dann irgendwie raus und hast den irgendwie im Rucksack und dann fällt dir ein, ach nee, ich muss ja noch irgendwas kaufen hier im Edeka.
Ja.
Kennst du diese extrem tiefgreifende Angst?
Nein.
Okay. Sagst du da an der Kasse am Anfang Bescheid, hey, ich habe da was dabei?
Soll man, ne? Man ist angehalten,
mitgebrachte
Ware an der Kasse abzugeben.
Abzugeben sogar?
Ja. Oder anzumelden, geht irgendwie
auch. Stimmt, jetzt erinnere ich mich, das habe ich früher so gemacht.
Das ist man angehalten, ich mache das nicht, ignoriere das.
Ja.
Und fühle mich ganz gut dabei. Ich habe das doch häufig. Manchmal bin ich irgendwie, weiß nicht, erst bei Butni oder so und dann gehe ich damit noch in einen anderen Laden. Und ganz, ganz, ganz selten kommt es vor, dass so eine Kassierperson dann fragt, so, und dann sage ich, ja, das ist nicht von hier. Und dann sagen die immer so, okay. Und ich habe mal, vielleicht ist das falsch, ich habe mal gehört, dass wenn man geklaute Ware, vermeintlich geklaute Ware dabei hat, wenn ich jetzt, genau, ich nehme eine Tube Zahnpasta, gehe damit in den Edeka und gehe damit zur Kasse und die sagen, was ist damit? Und dann muss ich nicht beweisen, dass sie nicht von da ist, sondern die müssen beweisen, dass ich sie da geklaut habe.
Mhm.
Das habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Seitdem fühle ich mich immer auf der sicheren Seite.
Ich hatte letzten Freitag die Situation, da haben wir unsere gute Podcast-Freundin Anne besucht und hatten eine Flasche Weißwein dabei, hatte ich in meinem Rucksack. Und wir haben dann aber vorher noch beim Edeka Osterstraße eingekauft.
Mhm.
Und mir fiel erst im Laden ein, fuck, ich habe ja noch diese Weinflasche drin. Hätte ich das nicht parat gehabt, hätte ich draußen gewartet. Also, ja. wenn mir das vorher klar gewesen wäre, hätte ich draußen gewartet. Ja. Ist mir aber erst im Laden eingefallen. Dann war es mir aber selbst mir zu albern, nochmal rauszugehen. Und dann war es so, weil wir auch noch einige andere Glasflaschen gekauft hatten, Fritz Cola und sowas, dass ich dann an der Kasse, als ich dann den Rucksack bereitgestellt habe, um da die Sachen reinzutun, habe ich ihn erst dann aufgemacht, als ich auch wirklich die Sachen hatte. Ansonsten hätte ich ihn schon weitestmöglich geöffnet gehabt, so dass man da auf jeden Fall nicht reingucken kann. Und dann habe ich erst versucht, Sachen zu nehmen, die nicht auch aus Glas sind, damit er nicht gleich beim ersten Ding, was ich reintue, Glas auf Glas klirrt. Ja. Und habe dann, als ich dann die erste Glasflasche hatte, sehr vorsichtig dann mit der anderen Hand so quasi aufgehalten.
Das ist super auffällig dabei. Super verdächtig verhalten.
Möglich, aber es hat mich keiner angesprochen.
Ja.
Weil ich mir aber solche Sorgen gemacht habe, dass die Leute mich fragen. Ich weiß nicht mal, ob es den Wein da gibt, den wir da gekauft
haben. Das ist nämlich, wollte ich gerade sagen, ich mache mir durchaus Gedanken darüber. Es ist nicht so, dass ich völlig ignorant gegenüber diesem Problem bin. Und ich weiß es zum Beispiel, wenn ich mit Produkten in einen Laden gehe, von dem ich weiß, dass es das dort nicht gibt.
Da ist es auch für mich völlig cool.
Dass ich dann immer hoffe, dass ich darauf angesprochen werde, okay. Um zu sagen, das habt ihr nicht mal, ihr Dullis. Check doch mal deine eigene Produktpalette.
Okay. Du bist da schon wieder eine Stufe weiter als ich, aber da bin ich auf jeden Fall entspannt. Ganz entspannt. Wenn ich muss dir von einer Besonderheit erzählen, die, ich glaube, nächste Woche mich ereilen wird. Ich bin seit sehr vielen Jahren Konzertgänger, wie du weißt. Seit sehr vielen Jahren gehe ich sehr gerne auf Konzerte. Und es gibt halt so ein paar Bands, die habe ich in meinem Leben schon sehr, sehr oft gesehen. Weil ich da irgendwie jede sich bietende Gelegenheit genutzt habe, zumindest die irgendwie in Hamburg stattgefunden hat, teilweise in Umgebung stattgefunden hat von manchen Bands, habe ich mir immer alles angeguckt, wenn ich konnte. Und nicht nur immer die gleichen, sondern auch mal andere Sachen. Aber was ich in meiner ganzen langen Karriere als Konzertgänger bisher noch nicht gemacht habe, werde ich nächste Woche machen. Ich werde nächste Woche innerhalb von 5 Tagen auf drei Fettes Brot Konzerte gehen. Weil Fettes Brot lösen sich ja bekanntlich auf.
Ja.
Haben jetzt ihre große Abschiedstour fast zu Ende gespielt.
Ja.
Und spielen am 1. und 2.9. Brotstock auf der Trabrennbahn. Ein Fettes Brot Festival mit unbekannten Gästen bisher. Ich erwarte viele coole andere Bands und Künstler und Rapper und Künstlerinnen, die da irgendwie die begleitet haben über die letzten Jahre. Ist aber alles geheim, aber es wird quasi ein 2-tägiges Festival mit 2x Fettes Brot als Headliner. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Ja. Das sind die offiziell letzten Konzerte, die diese Band je spielen wird.
Wie lange geht
das?
Das Konzert?
Weiß ich nicht.
Wann geht das los?
Weiß ich nicht.
Okay. Erfährst du das noch?
Ja, das weiß ich bestimmt, wenn ich auf die Karten gucke.
Okay, gut.
Ich vermute nachmittags.
Ja,
gut. Ich weiß es aber nicht genau. Genau, darauf freue ich mich tatsächlich schon ganz doll. Ich habe die schon extrem lange nicht mehr live gesehen. Das liegt auch daran, dass die letzten 3 Alben alle scheiße waren. Aber ich dachte mir, wenn die jetzt nochmal ein letztes Mal auf Tour gehen, weil früher war mir diese Band sehr wichtig und ich habe die oft gesehen und es gibt immer noch alte Alben und Songs, die ich, die Evergreens für mich sind, dann muss ich da nochmal hingehen. Jetzt haben sie gestern ganz spontan, so ganz unverhofft nochmal angekündigt, bevor Brotstock ist, kommt noch Brotstöckchen. Und zwar spielen sie nochmal 2 Konzerte nächste Woche in der Markthalle. Halt nochmal klein. Sie wollen noch einmal, weil sie haben jetzt eine ziemlich große Tour gespielt, so durch ganz Deutschland durch. Trabrennbahn natürlich auch ausverkauft, riesengroß. Und sie wollen nochmal kleine Club-Shows spielen. Und da habe ich mich dann sehr klug verhalten und habe innerhalb kürzester Zeit Tickets dafür bekommen und sehe sie jetzt am Dienstag, am Freitag und am Samstag.
Scheiße.
Freue ich mich richtig doll drauf. Vor allem auf die Markthallenshow tatsächlich, da freue ich mich jetzt fast noch mehr drauf.
Ja, das ist geil.
Wobei das andere natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein krasses Happening wird. Aber ja, ich mag ja sowieso immer den kleinen Club lieber als die große Halle. Ja. Aber das macht mich
dann
sehr glücklich.
Dann machen sie 3 extra viele Konzerte, damit möglichst viele Leute sie sehen und du besetzt einfach alle Plätze.
Das hat meine Frau noch gesagt, weil die kommt, also ich kaufe, wenn ich sowas sehe, kaufe ich einfach immer erstmal 2 Tickets.
Ja.
Immer. Weil ich im Zweifelsfall mir überdenke, das kriege ich auch irgendwie los. Ich hätte auch kein Problem damit, alleine dahin zu gehen. Ich war auch durchaus schon alleine auf Konzerten, hatte da eine richtig gute Zeit. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wenn du nicht mitkommst, will ich auch nicht, du musst. Aber sie wollte sowieso gerne mal Fettes Brot live sehen und hatte sich jetzt auch irgendwie darauf gefreut, dass wir so bei Brotstock sind.
Das ist ein guter Zeitpunkt, das mal zu machen.
Genau. Wir hatten schon mal Tickets 2020, da sollten sie ja schon mal auf Tour gehen. Dann kam aber Corona dazwischen. Und als ich jetzt ihr davon erzählt habe, hey, wir gehen übrigens auch am Dienstag in dieser Woche auch nochmal zu Fettes Brot in die Markthalle, hat sie gesagt, dass sie sich jetzt ein bisschen schlecht fühlt, weil ihr, also sie ist jetzt kein großer Fan. Ja. Sie mag so 2, 3 Hits, sag ich jetzt mal, und findet die Jungs vielleicht auch ganz sympathisch. Aber es ist auch nicht so, dass ihr Lebensglück daran hängt, die jetzt unbedingt nochmal zu sehen. Und es gibt sicherlich viele Leute. Ich glaube, das war also innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft, ja, weil in die Markthalle passen halt nur 1000 Leute rein. Ja. Das waren es 2 Termine. Aber ich habe das zufälligerweise ungeplant sehr klug gemacht, weil gestern, also am Montag, den 21., ging um 18 Uhr diese Tickets in Verkauf. Das wusste ich, das haben sie angekündigt. Eine Stunde vorher gingen Ärzte-Tickets in den Verkauf, um 17 Uhr für Oktober, glaube ich, in der Edel-Optics-Arena, was mit einer Ausnahme das kleinste Ärztekonzert sein wird, das ich jemals gesehen habe. Habe ich auch völlig problemlos Tickets bekommen. Ich habe im Nachhinein gelesen.
Wie klein ist die Edel-Optics-Arena?
3000, glaube ich.
Okay.
Vielleicht 5000, aber auch dann dürfte es.
Das war, wo wir waren, ne?
Bei ja, bei den Libertines. Genau. Ist aber halt auf jeden Fall kleiner als die Hamburger Sporthalle. Ja. Und gut, ich habe sie mal im Stadtpark gesehen. Wobei, da passen auch 4000. Ist auch egal. Jedenfalls, um 17 Uhr war ich pünktlich online, um die Ärzte-Ticket zu kaufen. Sofort funktioniert. Mega problemlos.
Hast du mal in Mailand gesehen?
Ja, da waren es aber auch in 3000 okay. Menschen.
Egal, Entschuldigung.
Und, dann hatte ich mir schon Wecker gestellt auf 3 Minuten vor 18 Uhr, also 17.57 Uhr, damit ich rechtzeitig da auf die Seite gehe. Und ich habe dann schon mal die Seite geöffnet auf meinem Laptop, Laptop offen gelassen und dann irgendwas anderes gemacht in der Zwischenzeit. Und dann bin ich um 3 Minuten vor 18 Uhr dahin gegangen und dann hatte sich die Seite, die Shop-Seite verändert, dass dann schon Countdown da stand. Und dann, als es 18 Uhr wurde, stand da, bei uns ist gerade viel los. Bitte nicht aktualisieren, bitte nicht mehrfachen Tabs öffnen, das bringt nichts. Du stehst an Wartestelle 65, weil ich halt schon seit einer Stunde knapp diese Seite einfach offen hatte. Ja. Mehr oder minder zufällig. Ich dachte nur, ja, muss ich ja in einer Stunde gleich wieder hin, mache ich schon mal auf. Ich wusste natürlich nicht, dass das dann von alleine alles umspringt. Und dann war ich sehr entspannt, da na gut, 65, das sollte wohl hinhauen. Hat auch hingehauen. Viele Leute waren hinterher sehr traurig. Ich hatte sehr viel Glück gehabt und freue mich drauf, in 5 Tagen 3x Fettes Brot zu sehen und danach nie wieder.
Das ist scheiße. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich war neulich zufällig bei Tokotronic im Stadtpark, weil ich spontan eine Karte bekommen habe. Und da war es nämlich so, dass mir die angeboten wurde, weil die übrig ist. Und ich dachte, das bedeutet, ich würde dann alleine dahin gehen, weil ich die über 2 Ecken über eine Bekannte bekommen habe, die ich eigentlich kaum kenne. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich das denn machen will, weil ich noch nie in meinem Leben alleine auf einem Konzert war. Und da habe ich gedacht, doch, vielleicht ganz cool. Letzten Endes wollte sie dann auch nicht alleine gehen und deswegen stand ich dann die ganze Zeit neben ihr, was auch ganz cool war, mich aber auch ein bisschen gebremst hat, glaube ich. Aber da habe ich gedacht, dass so Bands wie Fettes Brot bei dir, die man über viele Jahre sehr häufig gesehen hat, dass man irgendwann auch so ein bisschen so diese Konzertsprache kennt. Und dass man weiß, welche Lieder werden eigentlich häufig so in den Zugaben gespielt oder womit hören sie auf und wie variieren sie das. Und dadurch ist es so, wenn ich jetzt mein erstes Konzert gewesen wäre, dann wären das dann einfach die Lieder gewesen. Und so war ganz vieles für mich dann besonders oder erwartbar oder schön oder so. Und das finde ich auch ganz cool.
Ja, da mache ich mir immer einen großen Spaß draus. Oder ich challenge mich selbst, zum Beispiel, wenn ich ein Ärztekonzert sehe und ich kriege mit, dass Fein Urlaub einmal kurz die Gitarre anspielt, bevor der Song losgeht, um quasi den Gitarrensound zu testen, wenn er umgestellt wurde oder er ihn umgestellt hat, dass ich anhand dessen schon erkenne, welches Song es kommt. Und es gelingt mir, ich sag mal, in 90% der Fälle. Oder auch tatsächlich, genau wie du sagst, die Konzertsprache irgendwann verstehst, dass man halt genau weiß, okay, jetzt ist Zugabenblock Nummer 1. Wahrscheinlich starten sie mit dem Song, wahrscheinlich enden
welche
sie mit dem.
Welche fehlen noch?
Welche fehlen noch, genau, welche haben sie jetzt noch nicht gespielt? Na okay, zu spät spielen sie nicht immer, aber dafür haben sie auf jeden Fall noch nicht Schrei nach Liebe gespielt. Der kommt safe noch.
Ja.
Da mache ich mir auch einen großen Spaß draus. Ja.
Ich war auf dem The National Konzert, auch im Stadtpark, und da hat der eine Gitarrist einen Ton angespielt, ganz kurz. Wirklich einfach. Und dann hat irgendjemand im Publikum gejohlt. Und ich wusste sofort, welcher Song es ist.
Ja.
Und der Gitarrist hat zum Mikrofon gegangen und meinte, du hast doch, was johlst du? Du hast auf gar keinen Fall erkannt, welcher Song es ist. Und ich dachte, doch, ich weiß nicht, der war das. Und das war mega gut. Es ist halt, ja, wenn man das gut kennt, dann ist das so.
Next Level Challenge war, Als ich jetzt auf dem Hurricane Festival war, habe ich ja erzählt, haben wir uns halb Muse angeguckt, sind dann rüber zu Casper, weil wir weit vorne oder weiter vorne stehen wollten. Währenddessen da noch aufgebaut wurde, hat man auf den Leinwänden von der Bühne, wo Casper gespielt hat, die Übertragung des Muse-Konzerts gesehen, aber ohne Ton. Man hat quasi nur die Bilder gesehen.
Und du wolltest anhand der Bilder.
Und ich habe anhand der Bilder und vor allem anhand der Gitarrenhände sozusagen, ja, der Gitarrenhand von Matthew Bellamy
erkannt,
welcher Song wohl gerade gespielt wird. Und das, ich konnte es natürlich nicht verifizieren, weil man es einfach nicht gehört hat. Aber ich war mir bei, also nicht immer, aber bei ein paar Songs war ich mir zu 100% sicher, es genau erkannt zu haben. Das, ja, das hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Du hast gerade den Finger gehoben, weil du was...
Ich hätte, wenn du jetzt anknüpfen willst, ich hätte sonst eine Frage
an dich. Bitte. Ich kriege gerne Fragen gestellt.
Und zwar, jetzt muss ich mal das irgendwie rauskriegen. Wie gerne oder auf welche Art teilst du Dinge? Ich habe nämlich darüber nachgedacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Erstmal grundsätzlich.
Steile These.
Und zwar habe ich festgestellt, dass Kindern, es gibt ja mehrere Sachen von Egoismus und Gerechtigkeit. Es gibt die Leute, denen es sehr wichtig, dass es nicht ungerecht für sie ist. Die wollen genauso viel wie die anderen haben.
Vermeintlich.
Es gibt die Leute, die wollen alles für sich haben.
Mhm.
Und es gibt die Leute, die gerne auch akzeptieren, dass sie weniger haben als andere. Und meine Theorie war, weil ich das bei meiner Tochter gerade merke, dass sich das ein bisschen ändert, dass Kinder ausschließlich im Blick haben, wie, dass sie möglichst viel kriegen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, also sozusagen für mich ist das völlig Natürliche, dass ich auf jeden Fall nicht mehr für mich nehme. Dass ich auf jeden Fall teile und abgebe und dass es auch irgendwie gut ist. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist einfach so, Kinder geben einfach nicht ab und irgendwann lernen sie das und dann machen sie das. Und dann habe ich gedacht, das stimmt aber gar nicht, weil Erwachsene auch, also da gibt es Grenzen.
Richtig, und es gibt auch Erwachsene, die daraus sich nie weiterentwickeln.
Und deswegen wollte ich erstmal dich fragen, wie ist dein Verhältnis zum Teilen? Ist das abhängig davon, mit wem du teilst? Ist das abhängig davon, was du teilst? Gibt es Dinge, die du ungern teilst, aber es machst, weil es die Konvention ist?
Ja, also erstmal, ich kenne diese Gedanken und man hört ja häufig so klischeemäßig Leute, die nicht gern teilen. Das sind meistens Einzelkinder, weil die das nicht gelernt haben, mit Geschwistern zu teilen. Halte ich für großen Bullshit, weil ich habe auch einen älteren Bruder und ich habe als Kind und junger Erwachsener super ungern geteilt.
Es gibt sogar die andere Theorie, dass Kinder...
Weil man sich mehr behaupten muss, genau, sozusagen, damit man überhaupt was kriegt, damit das Geschwisterkind das nicht wegnimmt.
Ich kenne Zwillinge, die haben mir erzählt, dass die früher die Nudeln abwiegen mussten. Also die Eltern mussten die Nudeln abwiegen.
Ja, okay. Wow. Pathologisch. Aber gut. Also genau, also ich glaube, das ist einfach random. Also ob Einzelkind oder nicht, das ist dabei völlig unerheblich. Als Kind, Jugendlicher und auch junger Erwachsener fand ich Teilen ganz schlimm.
Mhm.
Also ich habe das wirklich nicht gern gemacht und tatsächlich war das in der einen oder anderen Situation gab es da vielleicht auch Streit in vergangenen Beziehungen zum Beispiel. Wenn nur noch wenig Cola im Kühlschrank war und ich wollte gerne kalte Cola trinken und dann hat die jemand anderes getrunken, ungefragt oder auch mit Fragen, hätte ich auch tatsächlich Nein gesagt. Und wenn die dann getrunken worden wäre, dann könnte vielleicht Streit entstanden sein.
Deine Faust geflogen sein.
Und wenn ich sage, früher meine ich vielleicht so bis vor 7 Jahren, also okay, bis so ungefähr 30 vielleicht, würde ich jetzt mal ganz grob über den Daumen peilen, wobei das sukzessive weniger extrem geworden ist. Mittlerweile bin ich ganz am anderen Spektrum angekommen und teile außerordentlich gern und finde, das ist auch einfach ein gutes Grundprinzip. Jetzt auch, ich sag mal, aus philosophischen Gründen heraus finde ich, dass Menschen grundlegend die Bereitschaft haben sollten, zu teilen.
Mhm.
Jetzt mal solche Fälle ausgenommen, man ist irgendwie in Armut aufgewachsen und kennt Hunger und hat Angst, nicht genügend zu essen zu kriegen. Also, dass es da solche Zwänge gibt, die sich aufgebaut haben, das ist natürlich nachvollziehbar und würde ich jetzt auch nicht groß kritisieren. Aber Menschen die so privilegiert sind, wie ich es bin, sollten eigentlich besser. Ich meine, hallo, ich habe doch mal die Geschichte erzählt, dass ich den Nintendo 64 bekommen habe, mit Mario 64, Kindergeburtstag gefeiert habe, mega stolz darauf war und gesagt habe, so, ihr alle, meine guten Freunde, die ihr hierher gekommen seid, ihr dürft alle bei Mario 64 einen Knopf drücken. Nein, den Stick, der zählt nicht. Das ist geschummelt. Ein Knopf. Also einmal springen, einmal schlagen, einmal die Kamera hinter Mario drehen oder weiter weg oder näher ran. Das war's. Ansonsten könnt ihr mir jetzt dabei zugucken, wie ich dieses tolle Spiel spiele. Also das sagt doch eigentlich alles.
Ja, stimmt. Also die Frage habe ich auch nach heute gefragt.
Genau. Also
du sagst heute außerordentlich gerne, aber gibt es trotzdem Sachen, wo du dich irgendwie schlechter fühlst, wenn du... Oder ist es eher so, dass du sagen kannst, du kannst alles in dem Maße sowieso besorgen, wie du es haben willst oder im Überfluss haben, deswegen ist es für dich auch gar keine knappe Ressource
ja,
mehr.
Kinder haben
ja auch viel weniger Zugang
ja,
zu.
Ja, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Also genau diese Ressourcenverknappung, die spüre ich halt nicht, weil Dinge, die mir wichtig sind, kann ich mir, so privilegiert bin ich halt, nachbesorgen, sage ich jetzt
und
mal.
Und so bescheiden bist du, es sind auch jetzt nicht die außerordentlich luxuriösesten Dinge, die dir
wichtig
sind.
Weil sonst wäre das sicherlich auch begrenzter, wenn das jetzt irgendwie sehr teure.
Es gibt ja vielleicht schon manchmal Dinge Sachen, sind. Die besonders sind, die man von den, oder wenn man irgendwie im Restaurant sitzt, das hatte ich das gestern in der Mittagspause, da saßen wir zu viert am Mittagstisch, dann haben wir so einen kleinen Korb mit Broten und so einen geilen Knoblauchdip bekommen. Dann ist halt auch, hätte ich auch gern mehr von dem geilen Brot gehabt.
Aber fällt dir das dann schwer, das nicht
Nein, zu ich haben? Nehme mir halt sozusagen so viel, wie mir zusteht, also ein Viertel grob und dann.
Aber es wäre ja auch völlig legitim zu fragen, kann ich vielleicht ein bisschen mehr, weil ich finde das so geil.
Ja.
Und vielleicht ist irgendjemand dabei, der findet das dann nicht ganz so geil und sagt, ja klar, kannst meinen Anteil haben, bitteschön.
Da kommt es aber wieder auf die Person drauf an. Es gibt Leute, mit denen kann man einfach ganz entspannt offen damit umgehen und sagen, wenn irgendjemand das jetzt will, bitte sagen und dann tun die das auch, weil sonst sind die anderen vielleicht zu höflich und sagen, hab ich jetzt voll gern gehabt, aber wenn er schon fragt, dann muss ich halt. So, da brauchst du ein gewisses Verhältnis zu den Leuten. Davon ist es ja auch abhängig, wie kann man teilen und so. Und im Privaten ist man vielleicht auch, also je fremder die Leute, desto eher ist man nicht egoistisch vielleicht.
Also ich kann mich jetzt tatsächlich an keine Situation der nahen Vergangenheit erinnern, wo ich einerseits dachte, ich habe keinen Bock zu teilen, lass die Finger davon. Ich will das alles für mich haben oder den Großteil. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass mal irgendwie gefragt wurde und ich dann zähneknirschend gesagt habe, ja, okay, nimm halt.
Ja.
Aber vielleicht
aber jetzt gibt's
belüge
ja
ich
nächsten,
mich auch selbst.
Die nächsten Stufen, das ist ja jetzt eher sowas wie Cola, Brot, was auch immer, was man da hat. Im Urlaub hatten wir eine Situation, dass wir hatten eben da unser kleines Apartment mit unserer Terrasse auch. Und wenn man ein paar Stufen runterging, war unten so ein Steg. Und noch so ein paar kleine Plätze und ein paar Sitze. Und da konnte man sozusagen direkt ins Wasser dann. Und da war eine Fläche. Und auf dieser Fläche hatte sich eine andere Familie, die in einem anderen Apartment war, so eine Decke hingelegt und die mit Steinen beschwert. Und die lag da den ganzen Tag mit ihren ganzen Sachen.
Ja.
Das heißt, die sind einfach hingekommen, haben das markiert und gesagt, das ist jetzt unseres.
Ja.
Obwohl es eine gemeinschaftliche Fläche ist.
Ja.
Und wir wollten da gar nicht unbedingt hin, aber wir haben das gesehen und dachten, das ist einfach so super asozial.
Mhm.
Und das ist halt genau dieses Strandlaken auf Liegen legen, ne? Besetzen. Und dann haben wir aber versucht, uns zu überlegen, ob das vielleicht einfach ein anderes Wertesystem ist. Ob die einfach, und ob die sich ärgern würden, wenn andere das gemacht hätten. Oder ob die einfach sagen würden, nein, der zuerst kommt, darf sich da einen Platz abstecken und das ist denn seiner. Und das ist auch richtig so, weil das ist doch schön, dann kann man sich darauf verlassen, dass man einen Platz hat. Und wer halt Glück hat, hat Glück, wer zuerst da war. Oder ob die sich darüber ärgern würden, wenn andere das machen würden und vielleicht sogar aufregen würden. Also man kann das ja durchaus anders sehen. Man kann entweder sagen, es ist eine gemeinschaftliche Fläche und jeder nutzt ihn, solange man es nutzt. Und wenn du jetzt an den Strand gehst und du gehst auf eine Liege, ich würde mich auch nie auf eine Liege legen, ich würde mich einfach in den Sand legen, dann kannst du ja auch sagen, ich nutze ihn jetzt, dann gehe ich ins Wasser, nach einer halben Stunde würde ich mich aber gerne wieder dahin legen und solange soll die auch bitte besetzt sein. Das könnte ja vielleicht andere sagen, die sagen, nein, wenn du aufstehst, ist vorbei. Das sind ja ganz viele Abstufungen und Schattierungen. Und dann kannst du das noch weiter denken und überlegen, ja, wir leben hier in Deutschland und sind auch nicht bereit, unseren Wohlstand mit der Welt zu teilen. Sind wir alle nicht wirklich, also nicht ehrlich wirklich. Das heißt, auch wenn man an dem Punkt angekommen ist, an dem du angekommen bist und gesagt hast, nein, man kann alles sozusagen teilen oder so, hat das halt Grenzen. Du teilst auch nicht deinen Wohnraum mit allen Leuten, die da Bock drauf haben. Oder
Direkt.
Das heißt, und da gibt es dann wiederum ganz viele Unterschiede. Aber das mit diesem Laken, mit dieser Decke, da haben wir wirklich drüber geknobelt und überlegt, sind die jetzt einfach egoistisch oder haben die eine andere Überzeugung zu diesem Thema?
Ja, das schließt sich ja auch nicht aus. Also ich glaube, also Egoismus spielt da auf jeden Fall eine Rolle.
Ja, aber vielleicht würden die auch sagen, wenn wir zuerst da gewesen wären,
prima, ja, gar kein richtig, Problem. Aber das wäre ja trotzdem aus einer egoistischen Grundeinstellung heraus, dass die Person, die halt das Glück hat, zuerst dort zu sein, dann alleine das Recht genießt.
Ja.
Aber das lehne ich halt so doll ab, dass ich da irgendwie Probleme habe, mich da empathisch reinzufühlen oder da irgendwie noch Positives dran zu sehen oder Verständnis für aufzubringen. Weil, also jetzt mal...
Oh, ich gebe dir ein einfacheres Beispiel, ja, wo du dich dem vielleicht annähern kannst. Ich saß in einem Zug, der krass überfüllt war, richtig lange, 3 Stunden lang. Deutschlandticket. An der Stelle habe ich es ein bisschen bereut. Da ist irgendwas ausgefallen, wir haben den Anschlusszug nicht bekommen, war scheiße. Und da stand ich in diesem Gang mit der Treppe und dann zwischendurch saß ich auf einer ganz kleinen Treppe. Und ganz, ganz viele Leute hatten coole Sitzplätze. Und die hatten die Sitzplätze, weil sie zuerst gekommen sind.
Mhm.
Völlig fair, kann man an der Stelle nichts gegen sagen. Jetzt könnte man sich aber auch vorstellen, dass irgendwann mal einer sagt, komm, lass mal tauschen. Ich mache eine Stunde, du machst eine Stunde.
Ja.
Und das wäre mega nett.
Ja.
Aber man könnte jetzt, wenn man den Gedanken von diesem Tuch denkt, die besetzen das die ganze Zeit, obwohl sie es nicht nutzen, auch ausweiten als Erwartungshaltung auf, ich erwarte, dass die Leute, die auf ihren geilen, gemütlichen Sesseln sitzen, nach der Hälfte der Strecke mit denen, die stehen müssen, tauschen.
Finde ich aber nicht ganz vergleichbar, weil wenn du im Zug sitzt, weil du halt als erstes da warst und die ganzen Leute erst danach zugestiegen sind, bleibst du ja prinzipiell, weil außer du gehst irgendwie Pipi machen, die ganze Zeit dort sitzen.
Richtig, aber du könntest ja trotzdem sagen, ja, du nutzt es, aber du könntest ja sagen, es wäre fairer, wenn wir es uns teilen würden.
Ja.
Den gemütlichen Platz.
Ja.
Eigentlich, also natürlich ist das andere viel assiger, klar, aber du könntest, deswegen sage ich ja, du könntest auch die Erwartung haben, dass die das machen. Ich würde, hätte niemals die Erwartung, ich würde es total nett finden, ich würde es wahrscheinlich selber auch nicht anbieten.
Dass ich nie auf die Idee komme, außer da kommt irgendwie vielleicht eine hochschwangere Frau oder eine alte, gebrechliche Person.
Ich bin auf die Idee gekommen, weil mir alles so weh tat und es so scheiße war, da zu sitzen und es nicht aufgehört hat und es so ewig war. Und ich habe auf diese Leute geguckt. Das war so, als wäre ich mega hungrig und vor mir einfach die ganze Zeit Leute mega die geilen Sachen essen.
Ja, verstehe. Ja, es wäre interessant, aber sowas müsste sich, glaube ich, ich sag mal, gesellschaftlich etablieren. Weil sonst bist du halt vielleicht die eine Person, die das macht und dann weißt du nicht, ob du auch wirklich den Platz zurückbekommst.
Ja.
Und dann funktioniert es vielleicht sehr schnell nicht. Aber ich glaube schon, wenn das sich... Ich meine, guck mal, es hat sich ja total gesellschaftlich etabliert, dass man sich in eine Schlange stellt. Es gibt wenige Menschen, die Schlange ignorieren.
Ja, die gibt es.
Die gibt es, aber die sind selten... Denen will man
gleich sofort die Fresse polieren.
Genau, weil sich darauf irgendwie gesellschaftlich alle geeinigt haben.
Ja.
Das ist wie so ein ungeschriebener Vertrag. Darauf hat man sich geeinigt. Das ist ein Grundpfeiler der gesellschaftlichen
Ordnung. Kann man sich auch anders vorstellen.
Kann man sich anders vorstellen, gerade dann, wenn es mal Leute gibt, denen das egal ist oder die sich halt nicht drum scheren oder schummeln oder immer so auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, dann stößt es einem sehr sauer auf, weil sich die allermeisten Menschen daran halten.
Ja.
Und
das ist nicht etabliert.
Und das ist nicht etabliert, aber man könnte sich natürlich das vorstellen, dass es so wäre, also wenn wir jetzt in einer Welt groß geworden wären, und dann wäre das natürlich, das wäre total cool.
Ich glaube, das liegt aber an Bedarfen. Also wenn du dir vorstellst, es gibt die Regel mit der Schlange nicht und du hast einen Ticketschalter.
Ja.
Und dann fangen die Leute an zu drängeln und zu schubsen und dann gibt es Handgemenge und dann fliegen wirklich die Fäuste.
Mhm.
Das ist was du als Gesellschaft nicht willst. Die Situation in dem Zug ist erstens eher eine Ausnahmesituation, weil meistens es nicht so überfüllt ist und zweitens keine, wo es zu Handgemengen kommt darüber irgendwie. Und so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch so, was passiert, wenn man das nicht macht?
Also es ist eine Maßnahme, um den Frieden zu bewahren.
Genau.
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die Schlangen ignorieren, meistens sehr alt sind. Und da gerade vor 2 Wochen oder so wieder passiert, an der Supermarktkasse, ich stand da mit meiner Frau, wir hatten nicht so viel. Also manchmal kann man ja irgendwie sagen, wenn man einen mega vollen Wagen hat und jemand hat nur 3 Sachen, kann man fragen, wird man in der Regel ja, also ich lasse dann auch Leute gerne vor. Manchmal komme ich selber auf die Idee und frage die, ob die das wollen. In dem Fall war es umgekehrt, wir hatten nicht viel und da kam eine alte Frau, keine Ahnung, locker 80, mit ihrem Einkaufswagen, der war jetzt nicht randvoll, aber sie hat auf jeden Fall erheblich viel mehr als wir dabei gehabt. Und hat sich also wirklich einfach, als wäre das ihr gutes Recht, sich vor uns eingereiht. weil wir halt nicht die nachrückende Schlange sofort aufgerückt sind. Ja. Aber es war eindeutig, und dass wir da in der Schlange stehen, auch hinter uns waren.
Und sie hatte bestimmt mehr Zeit als ihr.
Ja.
Andererseits hatte sie weniger Lebenszeit.
Genau da, genau die Lebenszeit ist nämlich das, womit ich das, also ich habe meine Frau anguckt und sie mich, und wir waren etwas perplex, und ich habe gesagt, das ist aber frech jetzt. Und ja, das war frech. Und dann habe ich mir das aber sofort erklärt. Also erstens, wir hatten keinen Zeitdruck, deswegen ne, keine Welle gemacht oder so. Aber ich habe dann auch gedacht, na gut, die hat nicht mehr so lange. Ja. Soll sie jetzt nicht unnötig lange Zeit hier an der Nettokasse verbringen? Das kann man ihr vielleicht auch ersparen. War ich jetzt nicht wütend, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist, sind überdurchschnittlich oft sehr alte Menschen. Nee, nicht nur.
Und ich wünsche mir so sehr, dass sich das, das eine Schlange für alle durchsetzt.
Ja,
das ist
ja, ja,
viel
ich weiß.
Gerechter. Mhm.
Das stimmt.
Als wenn du dann da irgendwie stehst, und das hatte ich noch nicht auch wieder.
Immer dieses, dass man sich dann ärgert, oh, wir haben uns wieder in einer langsamsten Schlange angestellt. Oder vor einem sind dann Leute, die irgendwie meinen, nee, nicht 1,44, auf dem Schild stand 1,34. Und dann musste erstmal der Filialleitung gerufen werden.
Und dann müssen alle drunter leiden.
Ja, einmal Storno, Kasse 4.
Wie häufig ich schon links und rechts überholt wurde von Leuten, die sich dann einfach neue Schlangen an den anderen gebildet haben. Oder die versucht dann immer das. Es ist schwierig.
Hier, dein geliebter Edeka am Langehornmarkt war neulich zu und stand, glaube ich, wegen Umbau geschlossen. Und
oh!
Da dachte ich, hey, mal gucken, was sie daraus machen.
Das wird schlimmer.
Das ist schon wieder vorbei.
Ja.
Ich war noch nicht drin, aber ich bin vorbeigegangen an der offenen Tür, habe sehr konzentriert in den Laden geschaut, und es sieht alles exakt genauso aus wie vorher. Die Kassen sind identisch, die Aufteilung identisch. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich glaube, die haben Betriebsausflug gemacht.
Vielleicht haben sie ihn erweitert.
Okay. Oder verringert, um mehr Platz für Alkohol zu haben.
Ja.
Das könnte ich mir noch vorstellen. Ansonsten konnte ich jetzt so im Vorbeigehen jedenfalls von außen keinen Unterschied feststellen. Ich dachte, sie hätten gelernt aus ihrem beschissenen Scheißkassensystem.
In der in der Bahn nochmal ganz kurz zurück. Das war irgendwann dann noch die Situation, dass die eine Frau, die total nett war, die ganze Zeit saß, aufgestanden ist, mich ganz lieb angeguckt hat und mir gesagt hat, ich komme gleich wieder. Und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mich nicht wenigstens in der Zeit, in der sie weg ist, aber selbst das habe ich mir nicht getraut.
Du hast dich das nicht getraut. Nee. Warum nicht? Du laberst doch, du hast doch gerade erzählt, wie du mit der polnischen Frau...
Ich habe nicht schnell genug geschaltet, ich hätte sie das fragen können.
Ja, richtig.
Aber auch eine schöne Episode von wegen Leute anlabern. Ich habe mir dann irgendwann, man trifft ja immer wieder dieselben Leute dann, und dann haben wir das dritte Mal irgend so eine tschechische Familie getroffen. Und dann, die Tochter lernt Deutsch in der Schule.
Mhm.
Und die wollte dann immer gerne mich was fragen. Und ich so, das fand sie dann irgendwie ganz toll. Und hat sich aber nicht so richtig getraut. Und irgendwann meinte die Mutter, ja, sie hat irgendwie hier schon ein richtig schlechtes Gefühl gehabt, weil sie irgendwie, sie lernt halt Deutsch und auch schon ein bisschen länger und sie versteht einfach nichts. Dann meinte ich, keine Sorge, ich verstehe die auch alle nicht.
Die Deutschen.
Das sind Österreicher. Das ist wirklich so. Die hat kein Wort verstanden. Und, und das war bei uns auch so. Und auch die Kinder, da haben dann immer irgendwelche, so drei Männer, die da standen und ihr Bier getrunken haben, haben die Kinder dann angesprochen. Und die Kinder waren immer, was hat er gesagt? Weil die dachten, der spricht eine andere Sprache.
Ja, das fühlt sich oder hört sich auch an wie eine andere Sprache, wenn man sich da nicht reingehört hat. Ich war ja nun mal mit einer österreichischen Staatsbürgerin liiert für längere Zeit. Und dann habe ich sie auch mal in ihrer Heimat besucht. Und da saß ich am Essenstisch mit den Eltern dieser
Person. Schwierig, ne?
Sehr schwierig.
Man muss sich da auch vergegenwärtigen. Man denkt immer, ein Sprachraum, irgendwie auch ein Kulturraum, man ist sich total nah. Aber es ist eine andere Kultur. Und weil man sich so nah fühlt, ist man so häufig erstaunt darüber, was einen dann doch
trennt. Was es trennt doch noch für Unterschiede gibt,
ja.
Aber das war wirklich so, ich werde es nie vergessen, wir haben zu Beginn der damaligen Beziehung noch nicht im selben Ort gewohnt und man konnte sich jetzt auch nun nicht jetzt jedes Wochenende sehen, logischerweise, von Hamburg nach Graz.
Ja.
Es ist doch ein bisschen weit. Das heißt, wir haben extrem viel geskypt und sie hat damals auch noch bei ihren Eltern gewohnt und da gab es dann durchaus mal die Situation, dass dann während des Skype-Gesprächs ihre Mutter reinkam oder ihr Vater und sie dann nicht Hochdeutsch gesprochen hat. Hochdeutsch bitte mit großen Anführungszeichen denken. Es war sehr offenkundig, dass sie nicht Hochdeutsch spricht, aber sie hat sich bemüht. Das war auch gut verständlich, auch wenn einige Wörter gewöhnungsbedürftig waren. Aber wenn sie dann zu ihrem Heimatdialekt gewechselt ist, das hätte Russisch sein können. Also es gab so einzelne Worte, wo man so ahnen konnte, was sie da sagt.
Ja.
Aber ich hätte es nicht übersetzen können.
Und wir, meine Frau und ich, haben so ein Ding, dass wir waren mal irgendwann in einem Urlaub, wo wir ganz viel Wienerisch gehört haben.
Mhm.
Und das fanden wir irgendwie gut und dann haben wir angefangen, das selber zu übernehmen.
Ja.
Und haben dann auch zu Hause und so einfach ganz häufig miteinander gewienert. Und immer wenn wir in Urlaub gefahren sind, hat sich das wieder so eingeschlichen. Mhm. Und diesmal auch. Und dann hat unsere Tochter gesagt, wieso redet ihr, was macht ihr denn? Dann haben wir das so erklärt. Dann habe ich am Anfang gesagt, ja, aber vielleicht machen wir das jetzt nicht, weil wir kommen jetzt gerade nach Österreich und das könnte dann auch als Affront gesehen werden und so. Und dann so, machen wir lieber erst, wenn wir auf der Fähre nach Kroatien sind.
Weil da bestimmt keine Österreicher sind.
Ja, aber dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so, nicht nur so, wenn du durch Wien läufst und als Deutscher da die ganze Zeit so Pseudo-Wiener hast, dann ist es, glaube ich, schon ein bisschen scheiße. Und dann ist es aber immer wieder mit uns durchgegangen zwischendurch. Und dann waren wir irgendwo ganz alleine auf dem Berg oder im Hotelzimmer oder sonst so. Und dann hat sie immer gesagt, Fähre! Fähre! Ihr wolltet erst mal auf der Fähre anfangen, weil ihr das so peinlich war und sie so Angst davor hatte, dass wir, ja, in das Alter kommen sie jetzt.
Ja, ich habe auch tatsächlich einige, ich sag mal Weisen übernommen bis in die heutige Zeit.
Ja, zum Beispiel?
Zum Beispiel sage ich immer sehr gerne, ja, was ist denn das? Wenn ich eigentlich fragen möchte, was ist das denn? Was ist denn das?
Das klingt fast bayerisch.
Ja, die Grenzen sind ja auch fließend. Ja. Literally. Ja. Und im übertragenen Sinne.
Ja, Wien ist ein bisschen anders noch.
Wien ist auch nochmal anders als Graz. Ja. Also Wien ist schon ein eigenes Ding.
Ja. Ich habe einen geilen Callback. Du hast mir von diesem Wunderwerk der Menschheit erzählt. Die tollste Erfindung, der Mensch ist ein Wunderwerk. Der multi-aufpustbare Wasserbombenspender.
Ja.
Ich habe es in real life erlebt.
Oh, 100 Wasserbomben in einer Minute oder was? Okay.
Und es ist noch geiler, als ich dachte. Es ist einfach das Beste. Du kriegst die Dinger, es ist halt totaler Plastikmüll, weil das ganze Ding schmeißt du hinterher weg, so ein Strauß mit kleinen Wasserbomben vorne dran, schließt du an einen Gartenschlauch an und dann pustest du es auf und es sieht so geil aus, wenn diese ganzen kleinen gleichzeitig sich so und dann kannst du die abziehen und es ist halt so ein Gummiring, so wie so ein Gummiband, ein ganz kleines, enges oben dran und wenn du es abziehst, verschließt der das automatisch.
Also man muss auch nichts knoten.
Nichts knoten, du kannst einfach und dann hast du die alle.
Kannst sie abpflücken.
Kannst sie abpflücken, wie eine Low-Hanging-Fruit. Eine reife Low-Hanging-Fruit und dann hast du einfach in kürzester Zeit einen Eimer voller Wasserbomben.
Geil.
Richtig geil. Es ist mega die Plastiksauerei, aber was für eine geniale Erfindung.
Aber was das für ein Hass war irgendwie als Kind, die immer einzeln, ja. Dann musste man die so halb über den Wasserhahn so rüberstülpen, damit nicht die Hälfte vorbeifließt.
Aber es hat auch dazu geführt, dass die Kinder den Wert der Wasserbombe nicht mehr geschätzt haben. Sie haben dann damit geahnt.
Ja, das würde ich aber auch so machen, wie mit Schneebällen.
Aber das ist schade, wie wertvoll früher eine Wasserbombe war.
Ja.
Und hat sie genau platziert. Und ja. Das hast du auch mal vom Dach... Oder aus dem Fenster irgendwie.
Vom Balkon. Vom Balkon, ganz viel. Aber
auf Passanten?
Nee, schon auf Menschen, die ich kannte. Nicht auf Fremde. Ich hab viel auf fremde Menschen mit Schneebällen geschmissen.
Ja.
Aber nicht mit Wasser.
Ich habe durchaus mit Wasserbomben auf fremde Passanten.
Jetzt gerade aktuell?
Nein, nicht aktuell. Nein. Als Kind.
Als Kind.
Aber gab es so Balkone, wo man sich so als kleines Kind gut hinter verstecken konnte, weil die undurchsichtig waren.
Undurchsichtige also so Balkone. Ja, ich weiß. Ne?
Und zack, haben
nicht
die
einsehbar.
Leute den Hut vom Tisch. So, und dann habe ich noch eine gute Nachricht aus der Welt.
Mhm.
Und zwar Bürokratieabbau in der EU. Hast du es gelesen? Was darf jetzt passieren? Winzer dürfen Sekt ohne Folie am Flaschenhals verkaufen.
Nein, das habe ich nicht gehört.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass Sekt immer eine Folie am Flaschenhals
hat? Ja, das ist mir durchaus aufgefallen.
Mir nicht.
Ich habe mir immer... Aber es ist völliger Unsinn. Ich habe irgendwie immer gedacht, das hat was damit zu tun, um den Deckel festzuhalten, was... Blödsinn, weil dafür ist dieses Drahtgedöns
da. Völlig richtig. Und jetzt habe ich einen Artikel, das ist wieder voll von wunderschöner Sprache. Das Artikel. Eine neue EU-Regelung macht es möglich. Die Branche im Land der Sekttrinker hadert noch. Florian Lauer von der Saar hat sein Ziel erreicht. Womit er juristisch bisher keinen Erfolg hatte, macht jetzt eine neue EU-Vorschrift möglich. Sekt darf ohne die sogenannte Folienkapsel am Flaschenhals verkauft werden. Ist aus Italien angeregt worden und die wollten das gerne machen. Weder das Wirtschaftsministerium noch die Grünen haben sein Anliegen unterstützt, sagt Lauer enttäuscht. Da hat er die angespitzt und hat gesagt, wir können Verpackungsmüll sparen. Vor dem Verwaltungsgericht Trier hat er vor rund 2 Jahren erfolglos versucht, den Verkauf ohne Folie durchzusetzen. Nach der Entscheidung fühlt er sich ein wenig wie David, der gegen Goliath gewonnen hat. So, bla 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 bla. Und jetzt kommen die schönen Begründungen. Also sie wollen Sie fragen genau wie du, warum soll man eine nicht recycelbare Folie überhaupt die ganze Zeit einsetzen? Es geht ihnen nicht nur um den Umweltschutz, sondern auch um die unnötigen Kosten für die Folien und um die Optik, die Präsentation des handwerklichen Produkts mit Naturkorken attraktiver zu gestalten mit den Agraffenplättchen.
Ja.
Agraffe heißt dieses Ding, was
ja,
du gerade
meinst.
Wie hast du es benannt?
Drahtgedöns, glaube ich. Aber ich wusste, dass es dafür einen Fachbegriff gibt.
Die sehen ja ganz anders aus als manch furchterregender Plastikstopfen mit Bügelagraffe. Also ja, es gibt diese billigen, hässlichen, weißen Plastikdinger.
Pause.
Hallo, hallo, liebe Leute, seid ihr wieder da?
ihr wart alle weg gerade. Wir konnten euch gar nicht mehr hören.
Nee, da hat es uns mal technisch wieder was weggerissen. Mitten im Satz über die Agraffenplättchen.
Agraffenplättchen,
da möchte ich direkt zurückkommen. Also Zusammenfassung brauche ich nicht, aber für dich nochmal kurz abgeholt. Die Leute wollen mehr Gestaltungsmöglichkeiten und sie wollen das nicht mehr bezahlen. So, ja. Jetzt gibt's aber die Gegenargumente. Und das ist Hanebüchen, sage ich schon mal. Verbraucherinnen und Verbraucher können einen Schaumwein von außen sofort an der charakteristischen Schaumweinglasflasche und der Umkleidung des Flaschenhalses mit einer Folie erkennen, erklärt Oliver Hennes vom Verband Deutscher Sektkellereien. Oliver Hennes ist sich nicht zu doof, öffentlich sich zu äußern gegen eine EU-Verordnung mit der Begründung, dass die Leute im Supermarkt Sekt erkennen anhand des Dings und wenn das nicht mehr ist, ist Sodom und Gomorra und die Leute kaufen dann kein Sekt mehr,
weil
gehen
nicht
verwirrt
mehr
aus dem Supermarkt raus, kaufen aus Versehen Weißwein.
Ich wollte gerne eine Flasche mit schöner Umkleidung kaufen, aber mir ist keine im Laden begegnet.
Das ist doch ein Nicht-Argument.
Ja,
also wie häufig, selbst wenn mal einer jemand aus Versehen Weißwein kauft, deswegen passiert das doch nicht nochmal.
Das ist Konservativismus at its worst.
Ja.
Alles über Oliver Hennes.
Und jetzt hat er Angst vor der neuen EU-Vorschrift, denn ein Vorteil ist, er ist aber ausgewogen, er sagt, ein Vorteil ist die größere optische Vielfalt am Markt, da die Designmöglichkeiten der Aufmachung größer werden.
Das halte ich für nicht mal für ein richtiges Argument, weil man kann ja auch mit diesen Ummantelungen oder Umwickelungen ja auch ganz divers und kreativ.
Ja, aber jetzt kannst du noch mehr machen. Mit oder ohne.
Ja.
Kannst ja auch noch dir neue Sachen ausdenken.
Ja.
Kannst eine kleine Paw Patrol-Figur da drauf machen oder so.
Plastik.
Geil. So, und jetzt sagt dem Verband, sei es aber wichtig, dass die traditionelle und als Qualitätsmerkmal von Verbraucherinnen gelernte Schaumweinausstattung eine Orientierungshilfe bleibe. Das ist dem Verband wirklich wichtig. Ich würde sagen, das ist kein besonders wichtiger Verband. Die Sektkapsel gehört seit jeher zum optischen Merkmal von Qualitätsschaumwein, sagt auch Angelina Demoid. Der Beschluss bietet nun aber zusätzliche Möglichkeiten. Die sieht auch das Positive einfach.
Ja, immerhin. Man kann mir richtig vorstellen, wie diese Leute jetzt auf die EU schimpfen, weil die jetzt bevormundend sind und die alte Tradition mit Füßen treten.
Ja, der Artikel hört nicht auf. Jetzt kommt auch noch Volker Raumland vom gleichnamigen, was heißt eigentlich vom gleichnamigen VDP, vom Raumland VDP Sektgut in Flörsheim-Dahlsheim. Der schafft es auch in den Spiegel. Er nennt die Entscheidung zeitgerecht. Sie helfe, flexibler reagieren zu können. Die Verpflichtung, eine Sektkapsel anzubringen, hat früher durchaus Sinn gemacht, um Schaumweine in traditioneller Flaschengärung von anderen Produkten unterscheiden zu können. Zum Schutz des Schaumweins gegenüber günstigeren Perlwein.
Ja.
So. In der Vergangenheit, aber es gibt
Liefer-Spumante.
Es gibt aber leider Lieferengpässe. Wir kennen das alle. Die Ever Given bleibt stecken. Zack, hast du keine Sektkapseln mehr. Und wer hätte es gedacht? Einer der größten Kapsellieferanten hatte seinen Sitz in der Ukraine.
Ui.
Was die Ukraine alles macht, ne?
Wenn ja, tatsächlich.
Sonnenblumenöl, Sektkapseln. Die Produktion ist zum Stillstand gekommen und deswegen ging gar nichts mehr. So, wichtig bleibt jedoch, der Verschluss der Sektflasche muss sicherstellen, dass es zu keiner Gefahr bei der Lagerung oder Öffnung der Flasche kommt, betont er. Das richtige Anbringen der Agraffe stellt sicher, dass der Kork nicht ohne weiteres herausploppen oder entweichen kann. Aber das würde ja bedeuten, dass dieser Folienverschluss durchaus auch ein Teil zur Sicherung beigetragen hat, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann.
Nee, das kann ich mir ehrlich sagen.
Wenn da der Wumms hinter ist, dann reißt das. Aber naja, überleg mal, wenn die jetzt aufgeht, weil die Agraffe nicht hält,
ja,
dann ist es doch schon so, dass diese feste Folienummantelung dafür da verhindert, dass der mit derselben Geschwindigkeit durch die Gegend ballert.
Das habe ich nicht verstanden.
Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass sich unter der Folie tatsächlich der Sektkorken löst,
ja,
dann würde ich schon denken, dass die Folie einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass der Korken nicht also ungebremst...
Wenn die Agraffe locker ist,
ja.
Warum sollte das passieren?
Ja, er sagt jetzt, Achtung, jetzt müsst ihr in Zukunft besser... Manchmal kennst du das nicht. Manchmal machst du die Folie ab und schon ballert der Korken los.
Habe ich noch nie erlebt, aber ich habe jedes Mal... Ich
Angst.
Mache jetzt nicht so wahnsinnig häufig
Sektflaschen auf. Bereiten sich doch vor.
Ja, weil ich aber generell eine... unglaublich irrationale Angst vorm Aufmachen von Sektflaschen haben. Nicht vom Aufmachen per se, aber beim Lösen der Agraffe. Und ich habe mir wirklich angewöhnt, wenn ich das vermache, es gibt ja die Leute, die sind richtig cool, die machen die Folie ab, dann drehen die da die Agraffe weg.
Ja.
Und dann ist die Flasche halt erstmal nur noch mit dem Korken gesichert, ja, und die halten das gar nicht fest. Ich mache das immer so, dass ich den Sektkork, also ich mache auch die Folie ab, ganz cool und locker und lässig. Dann halte ich aber den Korken mit der Agraffe
zu. Während du sie aufdrehst.
Während ich sie aufdrehe und ziehe sie quasi in einem Rutsch ab. Also ich öffne...
Machst du Korken mit Agraffe zusammen?
Ja, immer.
Aha.
Immer.
Das mache ich nicht. Aber was ich tatsächlich mache, ist, wenn ich die Agraffe abmache, dass ich sie so weghalte, aufdrehe... Und dann drücke ich mit dem Daumen so etwas zur einen Seite und zur anderen Seite, die auf beiden Seiten so
ja,
Bügel.
Ja, genau.
Damit ich sie abnehmen kann, ohne dass beim Abnehmen, also das sozusagen...
Noch Zug auf den Korken.
Ja, haben. Genau.
Ja, verstehe.
Und dann ist der Korken frei und dann baller ich ihn hier unten gegen die Kellerdecke.
Ja, das habe ich schon mehrfach beobachten können. Okay, Agraffe. Schreibt sich das A-G-R-A-F-F-E?
So ähnlich wie Affe, ja, nur mit Gr.
Oder wie Giraffe. Das okay.
Ja. Aber dieses eine Wort, das fand ich ganz, ganz wunderbar.
Den einen Satz?
Ja. Und war da nicht auch so ein schönes Wort drin? Die Schaumweinausstattung. Das Qualitätsmerkmal von Verbrauchern gelernte Schaumweinausstattung. Das ist die eine Orientierungshilfe.
Die als Orientierungshilfe. Orientierungshilfen sind wichtig im Alltag, aber das würde ich jetzt nicht zu den wichtigen Orientierungshilfen hinzuzählen.
Das ist ein Nicht-Argument, aber es wird vorgetragen und der Spiegel druckt es.
Aber... Then again, sind wir auch einfach vielleicht nicht diejenigen, die es beurteilen können. Wenn irgendwie dein Lebensinhalt aus Schaumwein-Expertise und Produktion besteht, dann hast du da vielleicht eine andere emotionale Verbindung zu.
Ich wette,
Oliver Hennes wählt jetzt AfD, weil die wollen die EU reformieren,
aber,
in Anführungszeichen.
Aber die waren doch alle letztlich recht positiv, sogar ja, Oliver.
Sogar Oliver Hennes.
Die waren alle konstruktiv und das ist die AfD nun wirklich nicht.
Nee, das stimmt. Hast du, wie ich es mir gewünscht habe, dich während deines Urlaubs ferngehalten von den Nominierten für das Jugendwort des Jahres 2023?
Nein, du hast es dir gewünscht, nachdem ich sie bereits alle gelesen hatte. Schade. Aber ich habe es beim Lesen habe ich mir schon auf die Augen gebissen.
Schönes Bild.
Weil ich gedacht habe, eieiei, ich habe es alles vergessen, fast alles.
Okay.
Das weiß ich noch. Go. Das hat ja auch schon Tradition bei unserem Podcast.
Genau, deswegen habe ich mich so doll darauf gefreut. Die Nominierten für das Jugendwort 2023 sind RIS.
Warte mal, RIST?
RIS mit ZZ, R-I-Z-Z.
Habe ich schon wieder vergessen, siehst du?
Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein.
Die Fähigkeit?
Die Fähigkeit.
Was sind denn andere Fähigkeiten?
Was andere Fähigkeiten
sind? Ja, sag mal ein Beispiel für eine Fähigkeit.
Jonglieren.
Okay, ich kann gut jonglieren. Ich kann gut Riss.
Nee, du bist Riss.
Ich bin Riss, aber,
so,
also aber das ist ja keine Fähigkeit, das ist eine Eigenschaft.
Ja, das
Die
stimmt.
Die Eigenschaft muss es dann heißen.
Das stimmt. Ist NDR-Kultur doch nicht so kulturell am Zahn der Zeit. Aber das ist jetzt meine Vermutung.
Man ist ja Riss.
Ich habe das bis
Vielleicht kann man auch gut Riss.
Vorher noch nie gehört.
Man heftig
Wobei, Riss. Es ist groß geschrieben, ne? Es ist ein Substantiv. Hier gibt es auf jeden Fall eindeutige Adjektive, die klein
Der
geschrieben
Riss.
Sind. Du hast einen krassen Riss, Alter.
Vielleicht hat man einen Riss,
man
genau.
Hat einen Riss.
Oder man hat einen Riss abgezogen. Also man hat da das Flirtopfer heftig weggerissen.
Ich war neulich in der im Club. Und da war ein Typ, der hatte mega den Riss.
Ja.
Vielleicht so.
Klingt irgendwie nicht gut. Wo kommt das wohl her?
Weiß ich nicht. Dann Digger. Alljährlich.
Leute, ey, das kann doch nicht wahr sein.
Alljährlich versuchten die Menschen Digger wieder unter.
Irgendwann kommt noch stark oder super oder so.
Die Erklärung ist schön. Oft, aber nicht immer, eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Nicht immer. Nicht immer.
Manchmal ist es auch einfach nur
ein Füllwort. Dann, das finde ich, das ist mein persönlicher heimlicher Favorit. Darf er so?
Was ist das noch?
Ausdruck der Verwunderung.
Darf er so?
Darf er so?
Das ist so wie, das dürfen die das von meiner Freundin bei den Ärzten.
Ja, genau. Dürfen die das? Darf er so? NPC.
Das habe ich gelesen, das finde ich sehr gut in der Anwendung.
Aber
wie wird's, Beleidigung.
Also hier steht nur als Abkürzung für Non-Player-Character, aber wie wird
es? Es ist eine Beleidigung, benutzt? Genau. Es kommt aus Videospielen. In Videospielen sind NPCs, Non-Playable Characters, Figuren, die man nicht selber steuern kann, sondern die halt vom Computer durch die Welt geführt werden. Und wenn Menschen NPCs sind, ist es eine Beleidigung, dass sie halt einfach...
Das ist das neue Geringverdiener?
Nein, nicht Geringverdiener. Das ist einfach sozusagen, du bist leer, du bist nicht da, du bist hohl, du bist eine graue Maus, du gehst durchs Leben wie ein Roboter und hast keinen eigenen Willen und wirst nur Computer gesteuert.
Sei mal nicht so ein NPC, Alter.
Das ist einfach mega der NPC. Das ist einfach so ein Nicht-Typ.
Okay.
Finde ich richtig, richtig gut.
Hart aber auch.
Ja, super hart.
Super hart.
Deswegen ist es ja so gut.
Goofy.
Ich sage aber übrigens NPC.
Als, ja, meinetwegen auch NPC. Goofy, als Adjektiv.
Als Adjektiv?
Ja.
Ich bin goofy?
Im Sinne von tollpatschig.
Ja, das ist schlecht.
Lässt man viel fallen, ist man goofy. Dann,
das ist nicht gut.
Das finde ich irgendwie seltsam. Kerl-in, mit Sternchen, mit Gendersternchen.
Kerl-in.
Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Kerl oder... Ach, für beide Varianten.
Kerl also, oder Kerlin?
Ich dachte...
Hey, mein Kerl, komm her. Hey, ja. Meine Kerlin.
Ja, okay. Ich dachte, das Wort ist Kerlin, also ist explizit in der gegenderten Variante, aber das ist einfach Kerl und Kerlin.
Ja, zusammen. Schwach trotzdem.
Dann auch das jetzt nicht mehr ganz neu.
Das kann auch nicht Jugendwort des Jahres werden.
Nein,
das
ist nicht.
Nachher wird Kerl Jugendwort des Jahres.
Ja, das wäre ganz seltsam. Slay.
Das hatten wir schon mal.
Ja, war schon mal nominiert.
Ja.
Aber hat nicht gewonnen. Digga hatten wir auch schon mal.
Ja, das finde ich nicht, dass man mehrfach nominiert werden darf.
Ich finde Slay gut. Also ich finde das Wort, ich finde die Nutzung des Wortes Slay.
Slay ist was Positives, ne?
Ja,
super
genau.
Slay.
Genau.
Super geile Sache.
Genau, richtig. Ich hatte, wie war der Abend gestern? Ey, mega Slay. Ich hatte einen krassen Riss am Start.
Aber leider kamen die ganzen NPCs und haben mir die Stimmung verhauen.
Aber um mich herum haben sie gesagt, ey, Digga, darf er so? Dann finde ich irgendwie auch gut, Side-Eye wird benutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.
Side-Eye.
Ich weiß aber leider nicht, wie es irgendwie in einen Satz eingebunden werden kann.
Die müssen Beispiele bringen.
Ja, finde ich auch.
Die ja auch eigentlich. Side-Eye, also Verachtung, ich habe ihn geside-eyed oder ich habe nur Side-Eye für dich übrig oder ich
side-eye. Ja, so würde ich es vermuten, anhand dessen, was ich hier lese. Aber
der hat ihm richtig Side-Eye gegeben. Das ist wie der Death Stare von Luigi in Mario Kart.
Hat er auch einen krassen Side-Eye am Start. Dann das unvermeidbare YOLO.
Das gibt's doch nicht. Hör doch mal auf, irgendwie, das kann doch nicht wahr sein. Ey. YOLO ist doch voll schon bei den Boomern angekommen.
Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Das ist wirklich kein Jugendwort mehr. Das war Jugendwort mal.
Die
aber
wollen mit der Brechstange, dass es nochmal gewinnt, weil das so erfolgreich ist, dass es schon bei den Boomern ist.
Und das letzte ist auf Lock. Abkürzung für von auf locker.
Also ich gehe das mega auf Lock an.
Ja, genau. Auf Lock.
Ey, die Abi-Klausur habe ich mega auf Lock gemacht.
Also mein Favorit ist darf er so.
Auf Lock finde ich okay.
Oder
ich
NPC.
Finde NPC richtig gut. Darf er so ist halt so ein bisschen wie läuft bei dir. Was ich als damals läuft bei dir gewonnen hat, ne? Ja. Fand ich das mega dumm. Aber inzwischen finde ich das richtig gut,
dass
es
so dick geworden ist. Aber darf er so, ich wäre stark für darf er so. Oder NPC, damit kann ich mich auch irgendwie anfreunden. Oder Slay, weil ich einfach ein Fan des Wortes bin.
Darf er so.
Darf er so. Auch, dass irgendwie ein Satz Jugendwort des Jahres wird.
Finde ich auch. Ja, cool. Wie mit läuft bei dir.
Ja. Dann habe ich noch eine.
War das gekürt?
Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nachgucken, ist aber nicht so interessant. Wir werden es auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist.
Unwort des Jahres gibt es auch schon? Nee, ne?
Habe ich nicht mitbekommen. Dann habe ich noch eine Frage, die, ja, ich weiß gar nicht, im weitesten Feld des der gesellschaftlichen Etikette anzusiedeln ist. Und zwar, kennst du die Situation, du läufst eine Treppe rauf und vor dir läuft eine weibliche Person mit enger oder sehr kurzer Hose. Mhm. Was ja nun zwangsweise dazu führt, dass, wenn du den Blick gerade ausrichtest, du direkt auf den Hintern guckst.
Ach so, ja. Ja, je nachdem, wie groß der Abstand ist. Aber ja, ich kann es mir vorstellen.
Genau. Wie verhältst du dich da? Verhältst du dich da auf eine konkrete Art und Weise?
Also ich erinnere mich durchaus, dass es passiert ist, dass ich ein bisschen mehr Abstand halte. Mhm. Dass ich sozusagen die Person ein paar Schritte weiter vorgehen lasse. Ich erinnere mich aber auch schon daran, dass es das gab und es sozusagen so eine eng gepackte Rolltreppe vielleicht auch. Oder irgendwie, nee, Rolltreppe kann eigentlich nicht sein, weil da ist man zu nah beieinander. Aber dass es das sozusagen gab und ich im Pulk von Menschen war, dann fand ich das einfach gut im Zweifel.
Also. Rolltreppe kann ja theoretisch auch sein, man muss ja nicht quasi direkt hintereinander stehen, man hat ja in der Regel Abstand, das heißt, da geht es schon. Da finde ich es aber nicht problematisch, weil du kannst halt beim Rolltreppe fahren, wenn du nicht läufst, irgendwo hingucken und kommst halt trotzdem an. Du kannst aber jetzt ja nicht irgendwie dich umdrehen und nach hinten gucken, während die Treppe läuft.
Aber dass der Arsch auf Augenhöhe ist, da muss man ja schon einen ziemlichen Abstand, einen Höhenunterschied haben eigentlich.
Ja, aber wenn die Person drei Treppenstufen vor dir ist, dann hast du das relativ automatisch. Das ist nicht eine
Situation, die mir, glaube ich, so häufig passiert.
Ich habe das sehr, sehr, sehr oft bei der Arbeit, weil ich da sehr viel Treppe laufe und das ein vergleichsweise enges Treppenhaus ist. Ich versuche immer schneller zu gehen und irgendwie auf der einen Seite zu überholen. Mhm. Das geht aber manchmal nicht, weil die dann teilweise auch zu zweit oder zu dritt nebeneinander laufen. Und dann will ich mich natürlich jetzt nicht noch vorbeidrängen. Das kommt mir auch ein bisschen albern vor. Was ich dann immer mache, ist sehr explizit woanders hinzuschauen. Entweder ganz eindeutig nach unten oder ganz eindeutig zur Seite oder eher so nach oben. Obwohl es wahrscheinlich niemand sieht oder bemerkt oder sonst irgendwas.
Das ist
ja
auch ein Faktor. Es wird nicht gesehen. Ist es dadurch weniger schlimm, wenn es nicht gesehen wird?
Ich glaube, es wird, also das ist nicht so relevant, weil wenn es gesehen werden würde, dass man quasi direkt von vorne drauf starrt oder so gut es geht, ist das das Schlimmste, was passieren kann. Gerade, also ich sage ja gerade bei der Arbeit, das heißt, es sind Auszubildende von mir. Mhm. Ich bin da der Elder Statesman und die Respektsperson, die ganze Zeit, wenn gefragt und wenn es passt, halt irgendwie gegen Sexismus sich äußert. Da habe ich natürlich noch weniger Interesse daran, noch mehr Interesse daran, dass ich als Person wahrgenommen werde, der so etwas bewusst ist.
Ja.
Deswegen habe ich mich gefragt, wie du damit umgehst. Aber du sagst, du freust dich, wenn das passiert.
Es ist durchaus vorgekommen, dass ich mich gefreut habe.
Früher bei mir auch,
also
unbedingt.
Ich weiß auch, dass es... das ist vielleicht auch einfach falsch und schlecht, aber ich glaube, ich mache schon einen Unterschied, ob es eine Möglichkeit gibt, dass das gesehen wird oder nicht.
Okay. Ja, okay.
Und wahrscheinlich ist es falsch, aber auf jeden Fall ist ja das Unangenehme für die betroffene Person, dass sie das mitbekommt. Dass sie sozusagen sich damit schlecht fühlt, wenn man so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwo rumgaffe, so. Aber es gibt ja einfach, man guckt ja auch auf. Also es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit mit seinen Augen überall wegguckt,
wo
Frauenkörper sichtbar werden.
Das ist richtig. Aber ich glaube, das ist eine gefährliche Argumentationsgrundlage, weil wenn man das jetzt irgendwie ins Extreme verkehrt, könnte man auch sagen, es wäre jetzt nicht schlimm, wenn irgendein geschasster Ex-Freund heimlich Nacktfotos und selbstgedrehte Pornos im Internet veröffentlicht, solange sie es nicht weiß.
Das wäre natürlich keine Argumentation,
der
ich folgen wollen würde. Ist auch keine Argumentation, auch in dem kleinen Beispiel, die ich als Argumentation vorbringen würde. Ich überlege nur, ob ich das so handhabe, dass ich da einen Unterschied mache. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, aber es ist jetzt sowieso schwierig, irgendwie einen Umgang damit zu finden.
Absolut.
Also schon vor der ganzen Awareness-Geschichte mit Sexismus, ist es ja auch schon so, dass mir durchaus bewusst war, dass es irgendwie unfreundlich ist, irgendwo hinzuglotzen. Aber seitdem noch mehr. Und wie man aber damit umgeht, ob man extra wegguckt oder ob man, wenn man bemerkt, dass man hinguckt, einfach normal wegguckt oder man einfach, was ich tatsächlich viel mache, aber auch grundsätzlich bei allen Menschen, ich gucke eigentlich alle Menschen an, die ich sehe, aber halt immer direkt ins Gesicht.
Ins Gesicht, ja.
Ob Mann oder Frau, da mache ich keinen Unterschied und das mache ich auch viel. Und das hilft dabei.
Ja.
Sehr.
Ja, unbedingt. Aber es ist schwierig, wenn jemand vor dir auf der Treppe hochläuft.
Schwierig, aber da würde ich dann auch sagen, mein Gott, da ist jetzt auch irgendwie, da muss man jetzt auch nicht out of the way gehen, um. Wie gesagt, ich glaube, ich mache das, manchmal kommt das vor, dass ich ein paar Schritte zurückgehe dann, wenn das so richtig.
Okay. Okay. Ich hätte noch zwei Sachen, die ich gerne in diesem Podcast unterbringen möchte. Hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall loswerden
möchtest? Ich bin froh, dass mir das mit den Wasserbomben noch eingefallen ist.
War das das, wo du vorhin drüber nachgedacht hast?
Nein, das war irgendwas, was heute war. Ich hätte nur noch eine Sache, die mir mal aufgefallen ist im Urlaub. Tatsächlich ist die doch eine Sache, die ich aufgeschrieben habe. Und zwar, es gibt ja so, manchmal ist man dann im Urlaub und da gibt es so besonders leckere Sachen. Aber mir ist jetzt schon mehrfach aufgefallen, ich weiß nicht, ob das an Deutschland liegt, ob das da anders ist oder ob es an den Produkten ist, die man kennt, dass es ganz viele Produkte gibt, die man hier so gewohnt ist, die es im Ausland in der absolut schlimmsten, billigsten Pressekel-Kack-Version gibt, die man sich nur vorstellen kann.
Beispiel?
Käse oder auch Joghurts oder so auch manche Naturprodukte. Dann habe ich da einen Dönerstand gesehen und der Dönerstand hat einfach nur trockenes Fladenbrot mit ganz viel Fleisch und so ein bisschen Tzatziki serviert. Das heißt, das war einfach immer so. Oder die Hotdogs in den USA. Hotdogs in den USA sind einfach nur ein richtig das schlechteste Brötchen, was man sich vorstellen kann, mit der ekligsten Presswurst und mit du Glück hast noch ein bisschen Ketchup. Und das essen die als Hotdog. Das ist das Essen. Und mir ist das schon mehrfach so, dass ich denke, irgendwie Joghurt wird zu sowas Barbarischem verquält. Das ist irgendwie so, hier hast du noch das Gefühl, das ist irgendwie so eine Art Naturprodukt mit Früchten und Zucker vermischt und da ist es einfach so eine pure, künstliche Scheiße. Und das gibt ganz viele Sachen, wo ich irgendwie denke, oder auch so Käsesorten, die du dann packst, dann machst du die auf und die sind alle identisch geschmacksneutral aus einer Fabrik, nicht aus echten Kühen raus.
Was ist dein Punkt? Worauf willst du hinaus?
Ich weiß es nicht. also wenn es das mal so gibt, aber es ist schon mir so häufig vorgekommen, dass ich in ausländischen Supermärkten stehe und vor bestimmten Abteilungen bin und denke, das kann doch nicht sein, dass das ist, was die Menschen hier konsumieren.
Ist das nicht aber vielleicht eine ausgleichende Gerechtigkeit, weil wenn du jetzt, es ist auch so ein Klischee jetzt, ne? Aber wenn du jetzt vergleichst in anderem europäischen Ausland, wenn du da frisches Obst kaufst, eine schöne Tomate oder so,
ja,
und das mit dem vergleichst, was du hier, ja, in Deutschland
wahrscheinlich
kennst,
denken die hier, ist das für ein Dreck.
Genau, ist das wahrscheinlich umgekehrt genau der Fall. Ja. Wenn jetzt irgendwie ein Niederländer und eine niederländische Familie hier Urlaub macht und sich irgendwie denkt, oh geil, frische Tomaten, mache ich mir einen geilen Tomatensalat. Wieso
sagst du ausgerechnet die Niederländer? Die Niederländer haben die schlimmsten Tomaten von allen.
Ach so, ich dachte, die haben gute.
Das ist immer das Klischee, dass die
dann die westlichen Kacken.
Ja, irgendwie, die, genau, Leute, ja.
Halt aus Südeuropa. Oder Leute
in Mexiko, die da ihre Papayas
genau ohne fressen und können. Dann holen die sich hier was, ja, irgendwie vielleicht aus dem Edeka da hier um die Ecke bei, ja, der bescheuerten Kasse.
Ja.
Und wundern sich, hä, wo ist denn vielleicht der Geschmack?
Ist das so. Vielleicht ist es einfach so, dass man gewohnt ist, eine bestimmte Produktpalette hier zu haben. Und die
Brot.
Sucht man dann da. Brot. Genau. Brot ist ein hervorragendes Beispiel. Da stehst du vor dem Regal und es sind 17.000 Brote da. Und alle sind so. Das kannst du niemandem zumuten. Das ist.
Ich freue mich bei solchen Themen immer, dass ich so unfassbar leidenschaftslos bin, was Essen angeht. Und wahrscheinlich mich auch an einem amerikanischen Hotdog sehr erfreuen könnte. Meine Lieblingshotdogs sind die von Ikea. Die sind auch nicht besonders.
Viel besser.
Ja, das mag sein, aber unterm Strich ist es auch nur Brot mit einer Wurst und Ketchup.
Sogar Burger in den USA. Also, na klar, gibt es auch die richtig geilen Burgerhouses oder so, aber diese ganzen Ketten. Das ist alles der letzte Punchrotz da. Widerlich.
Ja, ich kann da nicht mitfühlen. Ich bin da emotional von distanziert, von Essen prinzipiell. I'm very sorry. Musst du dir einen anderen Podcast Menschen suchen.
Ist okay. Du hast noch zwei Sachen.
Ja, noch zwei Sachen. Erstens hatte ich offensichtlich einen Gedanken, wo ich mich überhaupt nicht erinnern kann, dass ich ihn hatte. Ich muss ihn auch ein bisschen anpassen, aber ich möchte dir einmal vorlesen, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Wie würdest du eine Welt finden, in der es jeden Tag so warm ist wie der Tag des Monats in Celsius?
Okay.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala! Da sind wir wieder. Sonst das zweite Mal sind wir wieder da.
Also, wie würdest du das finden?
Das fände ich toll. Also, wenn ich das richtig verstehe, aber dann würde es für jeden Monat gleich sein, ja? Der 1. Januar würde bei 1 Grad Celsius anfangen und bei 31 Grad Celsius aufhören.
Ja.
Und der 1. Februar würde auch wieder bei 1 Grad anfangen.
Ja. Man freut sich besonders über Scheitjahre,
würden weil
man
29
Grad am Ende des Februars hat.
Die Monate würden sich gar nicht unterscheiden.
Ja.
In Temperatur.
Ja.
Aber Sonnenstand schon? Also und Dunkelheit?
Ja. Sonst wäre es ja super gleichförmig. Das wäre blöd.
Ich glaube, die Natur würde ja auch
mal so
vor Kollabierung. Aber jetzt
Klimafragen mal ausgespart. Sondern jetzt einfach nur, wie würdest du das finden? Ich bin, glaube ich, auf die Idee gekommen, weil es halt einfach in den letzten Wochen so krass unbeständig war. Und man sich auf nichts einstellen konnte.
Das wäre
sehr
beständig.
Das wäre super verlässlich, beständig, man weiß genau.
Aber so, wie komisch wäre es, dass sozusagen jeder Tag eigentlich ganz nah beieinander ist, weil es gibt einen Unterschied von 2 zu 3 Grad, dann irgendwann von 10 zu 11 Grad. Aber dann der Schock von 31 zu 1 Grad.
Ja, das. Aber du wüsstest es vorher, du könntest dich darauf einstellen, du würdest jetzt nicht irgendwie überrascht davon sein und dann weißt du am Morgen nicht, ja, okay, ziehe ich jetzt irgendwie was Dickes an oder was Dünnes, weil ich habe das auch festgestellt, wenn das jetzt lange warm ist und dann kommt so ein krasser Witterungseinbruch,
ja,
und dann sind es irgendwie 16 Grad und Niesel oder kompletter heftiger Regen den ganzen Tag, kann mir nicht das gleiche anziehen wie irgendwie noch 3 Tage zuvor, wo es noch 28 Grad und Sonnenschein
richtig
war. Aber ich komme irgendwie nicht so schnell hinterher.
Ja.
Und dann kommt es durchaus vor, dass ich viel zu dünn angezogen bin, weil ich irgendwie noch auf das Eider eingestellt bin.
Also was ich an so einer Frage interessant finde, ich habe mir auch schon mal Fragen gestellt, wie würde eigentlich eine Welt aussehen, in der es keine Autos gäbe oder keine Straßen oder wenn alle fliegen, wenn Menschen fliegen könnten, wie wären dann Häuser gebaut oder sowas und Städte. Das finde ich interessant. Wie würde sich die Gesellschaft entwickeln, wenn das so wäre? Wie würden Kalender oder wie würden Veranstaltungen oder Arbeit, würde sich auf Arbeit das auswirken oder Wochenenden, dass man sagt, man hat keine Wochenenden mehr, sondern man arbeitet immer vom 1. bis zum 20. und dann hat man 10 Tage frei.
Bei gutem Wetter dann oder warmem
Wetter. Bei warmem Wetter, genau. Wäre das vielleicht anders oder wie würden Veranstaltungen, hätte man dann irgendwie Feiertage oder würde immer am 31. hätte man irgendwie ein großes Badefest oder so. Keine Ahnung.
Es wird auf
Lagerung,
jeden Fall jeden Monat
Essen.
Noch in den einstiegigen Zahlen wird angebadet und irgendwann ja am 31. abgebadet.
Und Grillfeste und Parks und würde, wie lustig wäre das denn, wenn die Natur mitziehen würde?
Mhm.
Und am 1. ist halt einfach karges Todesland und am 31. ist mega Sommer.
Blühende Natur. Ich habe eben, als ich das gelesen habe, deswegen habe ich eigentlich eingangs gesagt, ich müsste es nochmal abändern, hatte ich das nicht aufmerksam genug gelesen und dachte nicht jeden Tag so viel Grad, wie der Tag ist, sondern jeden Monat so viel Grad, wie der Monat ist, was dann aber ein bisschen blöd wäre, weil es nie mehr als 12 Grad wäre.
Ja.
Habe ich mir gedacht, dann einfach mit der doppelten Gradzahl.
Ja.
Also im Januar 2 Grad, im Februar dauerhaft 4 Grad und so weiter und so fort. Ob das nicht vielleicht auch ganz cool wäre?
Das wäre zu trist und eintönig, wenn einen ganzen Monat jeder Tag genau gleich ist.
Nur von der Temperatur her.
Ja.
Regen und Sonne und Sturm und Gewitter gibt es halt trotzdem. Aber das
andere finde ich besser.
Ja, finde ich auch besser.
Dass das immer so hochzählt und dann 6.
Ja, aber man kann sich auch vielleicht darauf freuen. Ich meine, nicht alle Leute finden heiße Temperaturen gut und die freuen sich dann wieder darauf,
genau,
dass es dann wieder nur 1 Grad ist. Ist doch ganz cool.
1 Grad, das wird aber nie 0 und
nein,
kälter.
Nein.
Kein Schnee.
Kein
Eis.
Doch, Schnee schon, aber bleibt nicht unbedingt
liegen.
Am kann 4. aber schneien.
Am 4. Ja, Juni hatten wir wieder ein bisschen Schnee, aber er ist wieder nicht liegen.
Und dann hat es richtig toll geschneit am 9., aber es ist super schnell geschmolzen.
Ja, es ist quasi als Regen uns schon angekommen, ja.
So, und bevor wir es gedaddeln,
Hast du noch einen Zeitungsartikel ausgeschnitten von deiner Oma oder was?
Nee, ich habe die Kontaktanzeigen aus unserem Lokalblatt mitgebracht.
Ah, das hattest du schon mal angekündigt.
Genau. Und tatsächlich ist es so, dass ich kurz bevor ich hierher kam, habe ich quasi Altpapier noch in die Tonne geschmissen und da ist mir das begegnet. Ich habe mal nur mal kurz überflogen und dachte mir, das bringe ich noch mal mit. Als kleines Highlight am Ende. Vielleicht gibt es ja da draußen unter unseren Zuhörern
einsame
Seelen, die Frauen oder Männer suchen. Ich werde für beide Varianten Leute vorlesen. Ich fange an. Bin Maria, 74 Jahre. Eine schlanke, herzliche Ärztin. Liebenswert, gute Hausfrau, eine prima Kameradin und sexuell auch noch recht aufgeschlossen. Ich habe einen eigenen PKW und eine schöne Wohnung.
Das hast du letztes Mal erzählt, dass
immer
von ihrem
eigenen PKW. Die wollen immer von ihrem PKW berichten. Oder von ihrem Führerschein oder so. Ja, genau, und hier ist der Beweis. Und eine schöne Wohnung, würde aber bei Wunsch auch zum Partner ziehen. Alter und Äußeres sind für mich nicht entscheidend. Wichtiger sind Sympathie und gegenseitiges Vertrauen. Leider hat sich niemand auf meine letzte Anzeige gemeldet. Wenn es doch noch einen netten, gern älteren Mann gibt, mit dem ich nochmal glücklich werden kann, dann melden Sie sich bitte über.
Oh Mann, wie traurig.
Schön.
Ich würde gerne einen Brief schreiben und sagen, alles wird gut, hier ist eine Suppe.
Bitte zeig mir mal deinen schönen PKW. Offensichtlich ist es dir wichtig. Bezaubernde, sehr hübsche Notarangestellte, 36 Jahre.
Wer schreibt denn über sich selber, dass die man bezaubernd ist?
Hold that thought. 36 Jahre, Rassefrau mit Topfigur. Ich sag's noch einmal. Rassefrau mit Topfigur. Mit brünetten Haaren, verträumten großen Augen. Möchte nicht länger allein sein. Sie sucht einen mutigen Mann, der keine Angst vor einer schönen Frau hat. Sie ist sanft, anschmiegsam, zärtlich, kuschelig und wünscht sich einen normalen Mann, damit ihr auch mal träumen kann für eine neue verlässliche Liebe. Trau dich!
Oh Gott, was schreibt denn da wohin?
Also ich bin mir relativ, ich weiß nicht, ob das von Maria selber kam, aber dieses auf meine letzte Anzeige hat sich niemand gemeldet, habe ich schon das ein oder andere Mal in anderen Ausgaben gelesen.
Glaubst du auch, dass auf die 36-jährige Rassennotarin sich auch nicht
melden? Naja, das ist...
Der schreibt auch Hubert gleich hin.
Die hat schon einiges zu bieten. Okay, dann noch ein Mann. Wie wärst du mit Jürgen?
Und guck mal, wenn die jetzt nicht sehr schön ist und dann trifft die sich mit dir und dann sagt er, ja, du hast geschrieben, du bist sehr schön. Was ist hier los? Oh Gott. Jürgen kommt jetzt.
Jürgen ist aber relativ unspektakulär, muss man sagen. Ehemalig, also Jürgen Mitte 70.
Jürgen Möllemann wieder, da ist er.
Ehemaliger Kfz-Meister mit eigener Firma.
Ehemaliger FDP-Vorsitzender.
Mit, nicht mehr am Leben. Suche liebe Kameraden für gemeinsame Unternehmung, bin verwitwet, unternehmungslustig, humorvoll und gesellig. Das sind die vier Dinge, die ihn auszeichnen. Verwitwet zu sein, humorvoll, unternehmungslustig und gesellig. Sicherer Autofahrer. Kavalier der alten Schule. Lege Wert auf Ehrlichkeit. Bin finanziell abgesichert. Also, liebe Ladies oder interessierten
wenn
Männer.
Ihr heiß seid auf einen sicheren Autofahrer, dann ist Jürgen euer Typ.
Jürgen, Mitte 70, ja.
Mann, vielleicht bin ich dem schon mal beim Einkaufen begegnet.
Ja, das kann sein. Vielleicht hast du dich mit dem schon mal unterhalten. Nicht unwahrscheinlich.
Alter, du hast jetzt den nächsten gar nicht vorgelesen. Der fängt ja sensationell an. Mhm. Hast du Mut? Habe mich 5 Jahre nur um meine Firma gekümmert und mich dabei völlig vergessen.
Karriere. Geil.
Und das soll sich jetzt ändern. Ich möchte jetzt zu zweit leben. Bin Patrick. Bin Patrick. Patrick Starfish.
Der ist aber noch jung, ne?
33.
Jo.
Er ist offen für Neues. Hat auch einen Kinderwunsch. Wer was fest ist, gern für immer.
Oha.
Der erste Schritt kommt von mir, der zweite von dir, Fragezeichen.
Okay, also wenn jemand von euch da draußen an einen dieser Personen Interesse hat.
Dann schreibt uns an, wir geben euch die Chiffre.
Wir versuchen Kontakt herzustellen. wenn ihr nicht das Langhorner Wochenblatt bekommt. Benni, wir sind wieder zurück. Wir hatten ein paar technische Probleme. Jetzt bist du völlig im Bann dieser Kontaktanzeigen.
Das du hast schon die Highlights vorgelesen.
Ja.
Die anderen sind nur Spielarten desselben.
Genau, also das war jetzt...
wir sind zurück.
Wir sind wieder da.
Folge. Unsere Wiedereingliederungsfolge.
Genau, wir sind jetzt zurück aus der Urlaubszeit. In 2 Wochen habe ich Urlaub. Mal gucken, was da passiert.
Aber du bleibst uns hier erhalten, ja?
Nee, 1 Woche bin ich in Italien.
Ach ja, ich weiß das sogar.
Eine Woche in Italien. Und witzigerweise, um nochmal ganz kurz meinen komischen Charakter darzustellen, ich habe insgesamt 2 Wochen Urlaub und 1 Woche davon in Italien. Und für mein Gefühl, so ganz subjektiv, ist es ein bisschen so, als hätte ich dadurch nur 1 Woche Urlaub. Nämlich die Zeit, die ich hier bin, nicht die Zeit, die ich weg bin.
Ich verstehe das, ja.
Ja, also ist überhaupt nicht schlimm.
Es nimmt dir was von der freien Zeit zu Hause, die du auch sehr genießt.
Und genau, so ist es. Genau so ist es.
Weil dafür bekommst du das Geschenk von einer Woche Erfahrung in Italien.
Genau, Sizilien und Kalabrien.
Und Sizilien hat es heftig gebrannt.
Ja, und Kalabrien hatte jetzt ewig lang irgendwie weit über 40 Grad.
Weißt du, ob ihr in Palermo oder in Catania seid?
Catania landen wir und da in der Nähe sind wir auch. Vorausgesetzt, der Ätna beruhigt sich bis dahin.
Ja.
Weil der ist kürzlich ausgebrochen und es ist für irgendwie 2 Tage bei der Flughafen gesperrt. Aber das passiert da ja öfter.
Ja. Wir waren da letztes Jahr.
Mhm.
Toll war das.
Ja? Cool, freue ich mich. Ich werde berichten.
Ich kenne ein sensationelles Pizzalokal in Catania.
Ich weiß nicht.
Da wirst du bekehrt.
Das bezweifle ich stark. Das bezweifle ich. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Da können wir wann anders nochmal drüber sprechen. Dankeschön.
Danke auch.
An alle Zuhörenden. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. Herrlich. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auch nochmal mitzuteilen, dass du den ganzen Podcast über keine Hose anhattest.
Ja, das ist auch zum ersten Mal passiert. Ich habe das noch vorher überlegt. Ich bin nach Hause gekommen. Es war so richtig raus aus dem Klamotten. Es war warm noch.
Ja.
Es war irgendwie unangenehm. Ich habe die ausgezogen und dann hatte ich jetzt gedacht, so, jetzt ziehe ich mir die auch jetzt auch nicht wieder an, oder?
Also für mich hättest du es nicht tun müssen.
Eben. Von daher und für unsere ZuhörerInnen glaube ich auch nicht.
Alles gut. Aber man macht auch immer so Gags darüber, dass man ja auch, wenn man Podcasts aufnimmt, ja irgendwie sonst wie sich präsentieren kann, genau, weil so es ja keiner sieht. Aber du ziehst es einfach durch.
Auf meiner Unterhose sind Feigen abgebildet.
Feigen?
Das weiß ich auch nicht, warum das passiert ist. Das war wahrscheinlich in irgendeinem so Fünferpack zwischen den ganzen Schwarzen noch versteckt, so eine Feige.
Genau, die man immer nicht sehen kann, weil die irgendwie so in der Mitte sind. Genau. Und dann ist man sehr überrascht, wenn man dann irgendwie alle auspackt und denkt, hä?
Feigen auf meiner Unterhose?
Was soll das? Egal, zieh ich an, weil ich habe sie jetzt ja bezahlt.
Ich habe sie bezahlt.
Bis dann. Euer Märchenman, wolltest du sagen.
Ich wollte sagen, eure beleuchteten
Brüder. Eure beleuchteten Brüder. Habt euch wohl.